Lieber Silvio, Christian Strohmann, der Gründer der Sternefresser hier. Bevor ich deinen heutigen Gesprächsgast kurz ankündige, möchte ich dir mal ein großes Lob für den Podcast aussprechen. Ich weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt, wie viele Stunden dafür draufgehen. Und apropos Stunden, ihr solltet euch nicht nur eine Normalflasche aufmachen, sondern bei 3 bis 4 Stunden Redezeit durchaus auch eine Doppelmagnum. Und jetzt gerne zu Sebastian Höpfner. Wir haben uns nicht nur vor einer gefühlten, sondern einer tatsächlichen Ewigkeit im Garnier kennengelernt. Garnier in Berlin, grandioses Restaurant. Leider ist viel schiefgelaufen hinter den Kulissen, das wissen wir alle. Und danach habe ich ihn bei jeder Station, also nicht gerade gestalkt, aber wir haben uns immer wieder gesehen, unter anderem im Francais in Frankfurt. Auch ein Laden, den ich sehr vermisse, unter anderem, weil er Lunch hatte. Und da zeigte Sebastian schon ganz deutlich, was seine Stärken sind. Und dazu gehört, dass er absolut unprätentiös ist. Der kann dem Gast einfach 5 Minuten lauschen, ohne sich in Szene setzen zu müssen. Er ist undogmatisch. Es kann alles getrunken werden. Auch wenn die Leute mal einen Eiswürfel in ihren Petrus haben wollen, was, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr vorgekommen ist, wird er, glaube ich, auch machen. Er ist unfassbar kompetent, humorvoll und sehr herzlich. Und das zeichnet ihn aus. Deswegen habe ich ihn auch jedes Jahr mindestens zweimal im Taubenkurbel besucht. Nicht unbedingt, weil er dort war, sondern auch, weil ich dort geheiratet habe und wir da Urlaub gemacht haben. Aber er hat sich gute Stationen ausgesucht. Er weiß genau, mit wem er klarkommt. Und er ist einfach ein geiler Typ. Schluss aus. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was er noch erzählen wird aus seinem bewegten Leben. Und was alles noch auf seiner Agenda steht. Viel Spaß euch allen mit der Doppelmagnum.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Sebastian Höpfner aus dem Frankfurter Chairs ist mein heutiger Gesprächspartner und er hat mir ein wenig die Angst vor Naturweinfetischisten genommen. Und das wahrscheinlich, weil er es nicht als Religion, sondern als Bereicherung unserer Weinwelt sieht und dieses transportieren kann. Er hat die alte, die konventionelle, die traditionelle Weinwelt von der Pike auf im Brandenburger Hof. Später im Restaurant Lis zu Lis bei Pierre Garnier im Waldorf Astoria in Berlin, als Restaurantleiter im Seehotel Riva in Konstanz und 5 Jahre lang im Restaurant Français im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof kennen und schätzen lernen dürfen, bevor er im österreichischen Kultrestaurant Taubenkobel seine Liebe zu den Naturweinen entdeckt hat und diese seit Beginn dieses Jahres im Frankfurter Restaurant Cher komplett ausleben kann. Ich mag seine offengeistige Betrachtung der verschiedenen Weinwelten, seine Wertschätzung gegenüber den Winzern, der Kunden, aber auch, dass er ganz klar weiß, welchen Weg er zu gehen hat und diesen geht. Und möchte auch in diesem Atemzug mein herzliches Dankeschön für die Unterstützung der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aussprechen. Und daher nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Sebastian Höpfner.
Silvio, hier auch noch mal ein kleiner Einwurf zum Thema Sportkompetenz von Sommeliers. Da ging es ja jetzt ein paar Mal drum. Ich muss sagen, bei Sebastian ist es absolut gegeben, was Fußball anbelangt. Er ist SGE, also Eintracht-Fan. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Bei vielen anderen Soms nicht. Aber gut, da gehen die Meinungen stark auseinander. Darüber hinaus, beim Basketball liegen einfach alle Soms falsch. Also weder Marco Franzelin, der alte Schaumschläger, den ich noch nie auf irgendeinem Court gesehen habe, noch Sebastian, noch irgendjemand anderen, einfach keinen blassen Schimmer. Aber das hängt damit zusammen, dass ihr einfach zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbracht habt. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, Christian.
Sebastian, was hast du im Glas?
Du warst so nett und hast mir einen alten Klassiker geschickt, Le Volte 22, ich glaube Trittwein mittlerweile von Ornelaya, ist ganz lustig, ist so ein kleiner Flashback, das hatten wir als offenen Rotwein in der Berliner Zeit im Brandenburger Hof, unter anderem dann auch in der Quadriga, so für den offenen Ausschank, und das ist dann natürlich auch gerade fürs Personal so der Feierabendwein dann gewesen.
Das Frühstück manchmal wahrscheinlich.
Ja, wenn ich an die Arbeitszeiten denke, war das ein fließender Übergang.
Es war ein bisschen provokant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was kann ich dir zuschicken oder was können wir probieren? Und ich finde, zum einen sind solche Klassiker, wie Ornlayer mittlerweile ist, oder eben auch der Zweitwein von Ornlayer, Le Serenova, oder eben dieser Le Volte, der ja gar nicht als Drittwein gesehen wird, sondern mit einer gewissen Eigenständigkeit produziert wird, auch als einziger eine Cuvée von Cabernet und Sangiovese darstellt und versucht, die Handschrift des Weingutes nochmal anders darzustellen. Dass man das und dass man vor allem eben auch das Haus selber kennen sollte, ist ja doch einer der Klassiker in dieser Weinwelt. Und ich finde es schade, wenn jemand so wie du mehr oder weniger einen ganz anderen vinophilen Weg auch geht. Und da gibt es ja viele deiner Kollegen, die diese Art von Wein nie probiert haben oder nicht kennen und einfach nur bashen, weil es halt so diese andere Weinwelt ist. Weil du hast dich ja auch verändert, möchte ich mal sagen, oder?
Ja, genau. Also ich bin heute sicherlich ganz in, also nicht in einer komplett anderen Weinwelt als früher, aber ich betrachte das auch so ein bisschen im Kontext zu dieser ganzen IHK-WSET-Geschichte. Wenn du jetzt mit jungen Kollegen oder angehenden Kollegen dann irgendwie sprichst, die dann sagen, nee, das ist mir alles zu verstaubt, das hat alles irgendwie in meiner Weinwelt, in meinem Weinkosmos, Raw-Charakter und wie es alles heißt, alles irgendwie keine Relevanz, wo ich mir immer denke, ja, Junge oder Mädel, du bist jetzt irgendwie Anfang 20, du hast jetzt irgendwie ein paar coole Naturals irgendwie geballert, aber mach doch erstmal die Basis. Geh doch erstmal dahin, wo wir überhaupt über ein gewisses Grundverständnis an Wein sprechen können. Schaff dir ein Fundament an und darauf kannst du aufbauen. Und das ist ja auch der Weg bei mir gewesen. Ich meine, wenn du mich vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, was ist das absolute Nonplusultra in der Weinwelt, hätte ich gesagt, immer das deutsche GG, weil ich damit Wein sozialisiert wurde oder dann halt mit solchen Roten wie Le Volte oder hier Reserve de la Comtesse und weil das die Weine, die wir damals irgendwie zur Verfügung hatten, was wir irgendwie trinken konnten, was wir bekommen haben. Und darauf kann man sich dann ja was aufbauen, darauf kann man dann, wird man dann neugierig, stellt Fragen und geht dann halt vielleicht in Nischen rein, die man dann halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht intellektuell begreifen konnte. Muss man ja immer irgendwo alles immer sehen, dass das auch alles immer fundiert ist.
Viele derer, die sich so zu dieser ganz, ganz eigenen Weinwelt, der, keine Ahnung, Natural Wine, was auch immer, bekennen, die haben diese Klaviatur der Klassiker, die ja mehr oder weniger die letzten 50 oder 100 Jahre bestimmt haben, noch nie persönlich probiert. Und das finde ich einfach schade. Also ganz viele Musiker sagen auch, dass man, bevor man so verrückt oder schräge Musik machen muss, erstmal Bach oder Mozart oder was auch immer kennen sollte, um sich auf das andere dann irgendwo einlassen zu können oder darauf bauen zu können. Und so sehe ich es beim Wein auch. Und ein Wein wie dieser hilft oftmals eben auch im Restaurant, weil den die Leute kennen und sich damit einfach oftmals vertraut fühlen. Und nach wie vor eine gewisse Klassik ist. Aber warum hast du dich umorientiert oder warum magst du jetzt anders? Also das ist ja schon nicht mehr als ein Steckenpferd bei dir, dass du in diese Natural-Richtung oder in diese Orange, in diese Raw-Richtung nicht nur tendierst, yes, sondern das lebst, oder?
Ja, yeah, also es ist, glaube ich, dann einfach die Neugier, das intrinsische Bedürfnis, diese ganze Weingeschichte durchdringen zu wollen. Und da sind dann Produzenten, die halt in diesem Naturweinsegment arbeiten, beziehungsweise die naturnah, biodynamisch arbeiten, sind dann die Mentoren für mich gewesen. Das gab da sicherlich das Schlüsselerlebnis. Wir haben ein Event mit Clemens Busch gehabt im Brandenburger Hof und der hat so anders von den Weinbergen gesprochen und so anders von der Weinmachart und seinem Weinverständnis. Das hat mich so sehr fasziniert und dann probierst du diese Weine und dann schmeckst du, ohne zu begreifen, wo da jetzt im Detail der Unterschied ist. Aber du schmeckst, dass diese Weine anders sind. Die haben eine andere Lebendigkeit, die haben irgendwas anderes. Und dann hörst du das, wie Clemens darüber spricht. Und dann ist da die Neugier bei mir entstanden. Okay, das ist das, was mich interessiert. Das macht irgendwas mit mir. Um da jetzt mal in der Markus Lanz Themensprachgebrauch zu bleiben. Und deswegen waren es dann halt genau solche Weine, die mich da hingeführt haben. Und wenn du da dann einmal gecatcht bist, dann gehst du ja weiter in die Materie rein. Dann gehst du irgendwie auf die erste Wiener Naturell Roadshow. Ich glaube, das war 2013. Da waren dann die ersten richtigen Naturals, die ich da probiert habe.
So lange bist du schon im Game?
Ja, 2012 bin ich nach Berlin gegangen. Genau. Okay. Und da dann als Kommi angefangen mit dem Robert Wiese, der ist dann irgendwann gegangen. Dann hatten wir nur noch die Head Sommelier und Maitre, die Anne-Kathrin Simon. Von der war ich dann so der Kommi-Sommelier. Und dementsprechend bin ich dann halt auch auf diese Roadshows gegangen. Und da stehst du dann halt das erste Mal irgendwie komplett unvorbereitet, irgendwie mit dem Mindset, okay, GG und sonst nichts. Und dann stellt dir da irgendjemand, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es müsste Weinklang gewesen sein, irgendwas hin, was dich komplett überfordert. So, das sind Geschmacksnuancen und dann guckst du den Winzer an und sagst, das, was ist denn das? Das ist ja falsch, das schmeckt ja komisch. Nee, das soll so. Ah, okay. Und dann fängt es halt an zu arbeiten und dann probierst du viel Schrott, zu der Zeit noch mehr als heute und wirst neugierig, ich bin neugierig geblieben. Und dann gräbst du dich da halt immer weiter in diese Materie mit ein. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt zu 2012 da in das Game eingestiegen, bin ja trotzdem Late Adopter. Wenn man anguckt, wo Billy zum Beispiel die ersten Schritte gemacht hat und noch ganz andere davor, wir finden ja alle gerade das Rad nicht neu, auch wenn manche das für sich behaupten. Ich meine, guck mal, du bist 50, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Dankeschön. Themen.
Ja, du machst den ganzen, du bist ja schon in diesem ganzen Zirkus, bist du ja schon wesentlich länger drin. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch Nicolas Joly irgendwie schon früher ausgeschenkt haben, wo noch keiner irgendwie darüber sich gestritten hat, ist das jetzt natural oder was weiß ich was, oder wie ist das bei euch gewesen?
Also was ich ganz doll wichtig finde, ist die Akzeptanz der verschiedenen Welten, egal in welche Richtung es geht. Also natürlich wurde Nicolas Joly seinerzeit für seine eigenkreativen Ideen, für seine Herangehensweise nicht nur bewundert, manchmal kritisiert, aber oftmals gefeiert. Viele haben es nicht verstanden. Es war so der Anfang, wo man noch viel erklären darüber konnte, aber ich glaube auch, wo es teilweise nicht ganz so wahnsinnig extrem war und irgendwie noch greifbarer war. Aber es waren Weine, bei denen ich immer das, Andreas Schumann hat das mal zu mir gesagt, wenn man diese Art von Wein trinkt, man kann es nicht erklären, man merkt nur, die Weine tun einem gut. Und das fand ich, war ein Gefühl, was ich vorher immer gespürt habe, nur durch seine Aussage dann erst erklärt bekommen habe. Und das fand ich eigentlich in dem Zusammenhang auch richtig und fand ich bei den Nicolas Joly Weinen auch immer, dass man das Gefühl hatte, man trinkt etwas Besonderes und man weiß nicht warum. Weißt du noch, was Clemens Busch damals zu dir gesagt hat?
Clemens, also wir hatten einen langen Arbeitstag, wir hatten ein Außerhaus, wir waren da immer viel unterwegs und war dann irgendwann um 12 oder sowas und wir waren mit dem Zurückbauer dann fertig und Clemens sagte, die Jungs und Mädels, die da heute mitgearbeitet haben, die sollen sich bitte auch ein Glas nehmen und mit uns an die Bar setzen, weil der Hoteldirektor, der Herr Graf und die Anne-Kathrin Simon haben da halt noch ein Glas mit ihm getrunken und es hat für mich teilweise noch einen ähnlichen Charakter wie heute, wenn ich irgendwo mit Clemens sitze, ich lieb's, bei ihm da am Küchentisch zu sitzen, Flasche Wein aufmachen und einfach nur eine Stunde zuhören, wie er darüber spricht, wie sich das in der Marienburg verhält, Einzelfallerziehung, so, das werde ich wieder zum kleinen Kind. Und so dieses Bild, was er davon gemalt hat, ich war vorher noch nie an der Mosel gewesen, das hat mich so fasziniert. Und dann hast du dieses Bild, was gemalt ist, und du hast diesen Wein im Glas, der anders ist. Ich meine, wir haben vorher auch nicht schlecht getrunken, wir hatten Wittmann, KPK und alles. Aber das war für mich irgendwie was ganz anderes. Und das hat mich halt dann auf diese Art von Wein gebracht, wo es dann als allererstes nicht zwingend um die Machart im Keller geht oder ging, sondern vielmehr, wo kommt der Wein her, was spiegelt der an Terroir wider? Ich meine, das sind jetzt diese großen, ewigen Fragen, mit denen wir uns ja seit Jahren jetzt auseinandersetzen. auseinandersetzen. Was ist Terroir? Ist es Terroir das, wo wir über Jahre hinweg getrimmt wurden mit Reinzuchthefe, Kaltvergärung, XY, Schwefel und Enzyme? Oder ist es das Terroir ungeschönt, wenn die Weine unfiltriert oder nahezu unfiltriert mit weniger Schwefel auf die Flasche kommen? Was ist der Terroir-Begriff? Darüber müssen wir jetzt ja sprechen.
Also was ich manchmal noch interessanter finde, ist eine Betrachtung, die manche anlegen, wenn die zum Beispiel sagen, das schmeckt nicht wie Riesling oder schmeckt nicht wie Sauvignon. Und dann ist immer die Frage, wer sagt, wie Sauvignon schmeckt? In dieser konventionellen Art oder in dieser Natural Art? Also was ist jetzt wirklich richtig Sauvignon? Und die Bereicherung darin finde ich so spannend. Also die Bereicherung in der unterschiedlichen Wahrnehmung der einzelnen Produktionstechniken oder Philosophien.
Ich denke, das ist wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es gibt da ja keine ultimative Wahrheit. So, du kannst sagen, okay, der Wein möglichst unverfälscht irgendwie auf die Flasche gebracht. Ja, aber wenn er nicht schmeckt, dann ist es schön, wenn du ihn unverfälscht auf die Flasche bringst, aber wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es halt irgendwie nicht. Wenn du es mit Maischestandzeit irgendwie übertrieben hast, dein Lesegut irgendwie nicht gut gewesen ist oder mikrobiologisch was im Keller irgendwie schiefgelaufen ist. So, da muss man ja auch sagen, okay, das mag vielleicht sein, dass das der authentischere Geschmack der Traube ist, aber am Ende des Tages sprechen wir immer noch über ein Genussmittel. Und wenn du ein Genussmittel irgendwie dann doch im Keller so verhunzt, dass es halt kein Genussmittel mehr ist, ja, dann ist es auch nicht der richtige Zugang.
Das ist ein schöner Ansatz, aber ich finde, manchmal muss man out of the box denken. Also wenn wir immer noch unseren Apfel im Supermarktstil, wo einer wie der andere aussieht, immer gleich geformt ist und die gleiche Farbschattierung hat, vor Augen haben und sagen, das ist für uns Apfel und sind erschrocken, wenn wir mal über eine Fallobstwiese laufen, dass da eine Dellstelle drin ist oder ein Wurmloch, dann also Natur ist anders, Natur ist individuell, Natur ist eben manchmal auch nicht unserer Norm entsprechen. Und es gibt natürlich gravierende Weine, die grob fehlerhaft sind und die nicht abgefüllt werden hätten dürfen oder nicht als Wein verkauft hätten werden dürfen. Aber manchmal ist es eben auch die Spielart der verschiedenen Aromen, die nicht in meinen genormten Geschmack reinpassen. Und diese Offenheit und Freigeistigkeit, die sollte man eigentlich in dem Sinne als Weintrinker haben. Weißt du was, oder könntest du Natural Wine definieren? Das ist manchmal so schwer oder für viele Kollegen so schwer. Also wenn jetzt ein Gast kommt und sagt, was ist denn das mit dem Naturwein-Ding? Weil eigentlich ist ja alles ja irgendwie Naturwein. Weil Wein
genau,
ist ja Natur.
Ich leiste mir über den kleinen Gag, wenn mir jemand sagt, ja, aber so mit diesem Naturwein brauchen Sie mir nicht kommen. Sag ich, ja, okay, dann trinken Sie heute Abend Bier. Ja, wie meinen Sie das? Ja, aktueller Wissensstand von mir ist, in Geisenheim ist noch kein Pulverchen erfunden worden, wo man einfach nur Wasser draufkippt und Wein draus wird und Jesus ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Also sprechen wir halt über ein Naturprodukt. Ja, Sie wissen ja, was ich meine, so Bio-Weine. So, und das ist dann schon wieder diese Krux an der ganzen Sache. Es sind über die letzten Jahre so viele Begriffe dem Endverbraucher und dem Gast irgendwie an die Hand gegeben worden. Der vermischt das, der sagt, ich trinke keine Bio-Weine. So, dann stellst du ihm, sagen wir jetzt mal, einen Armin Temmen hin, der mittlerweile auch biodynamisch arbeitet. Boah, Temmen, das ist richtig guter, leckerer Wein. Ja, das ist biodynamisch. Du Depp, denkt man sich. Sagt man natürlich nicht. Aber es gibt ja keine, die Franzosen haben es, glaube ich, irgendwie definiert über keine Schwefel oder wenig Schwefelgabe und keine Filtration. So, und dann sind da natürlich auch schon wieder innerhalb dieser Bubble die Leute, die sagen, na, Naturwein muss 0-0 sein. So, sehe ich nicht so. Könnte ich dir wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich runterbrechen auf so wenig wie möglich im Keller tun, nur das Nötigste. Dieses, ja, ich begleite die Weine nur und mache im Keller nichts. Okay, das ist auch irgendwie Werbesprech-Marketing-Blödsinn, weil so funktioniert Wein nicht. Die Rebe hat kein Interesse daran, Wein zu produzieren. Das ist eine Kulturpflanze. Der Mensch muss eingreifen, weil ansonsten macht die Rebe Essig. Dem muss man sich dann ja auch immer so ein bisschen stellen, diesem ganzen Dogmen dahinter. Das ist ja auch der sehr anstrengende Teil.
Die große Diskussion dabei, ist es denn wirklich ein Naturgut, also wenn wir Wein nehmen, oder ist es ein Kulturgut? Und deswegen streiten sich ja viele, ob diese natürliche Betrachtung des Natural Weins wirklich Natural Wein heißen sollte oder ob das eigentlich auch nur ein Kulturwein ist und ist eigentlich auch eine Fehlbezeichnung. Also wie wäre denn für dich eine richtige Bezeichnung? Oder antwortest du dem Gast, der dann mehr oder weniger fragt, was
Was Naturwein ist? Ich würde sagen, Naturwein fängt für mich da an, dass wir über eine umsichtige Bewirtschaftung sprechen. Will da gar nicht jetzt irgendwie in die Zertifizierung dann gehen, weil Kleinstweingüter lassen sich nicht zertifizieren. Damit fängt es an. Und dann geht es im Keller weiter, dass keine Reinzuchthäfen benutzt werden, dass keine Maischeelzung stattfindet, keine Filtration und eine Schwefelgabe im geringen Maß, beziehungsweise wenn es nicht nötig ist, aufgrund der pH-Werte nicht vorgesetzt wird.
Und Name dafür? Wie heißt das Ganze? Naturwein oder hast du einen anderen Namen dafür? Oder würdest du es irgendwie als Raw Wine oder
Na, ich würde
halt
schon als
Bar
Naturwein,
Naturwein?
ich würde es schon als Naturwein definieren, weil, das wirst du ja sicherlich auch kennen, gerade aus deiner Zeit, wie habt ihr den Gast angesprochen? Auf eine einfache Art und Weise oder auf Augenhöhe einfach, aber mit einfachen, klaren Begriffen, weil du sitzt ja nicht mit dem Gast am Tisch. Das mache ich ja nicht. Ich habe pro Wein eine Minute in der Weinbegleitung, die ich einschenke. So, und wenn ich den Laden voll habe, dann muss ich das in einfachen Begriffen. Und dann kann man natürlich sicherlich sagen, das ist vielleicht irgendwie sehr plakativ, sehr kurz gefasst, jetzt nicht irgendwie tiefgreifend. Ja, aber dafür habe ich ja gar keine Zeit. Wenn der Gast wirklich Lust und Interesse hat und ich mir am späteren Abend im Service dann noch Zeit nehmen kann, dann gehe ich da nochmal hin, dann können wir nochmal in die Materie eintauchen. Aber ich meine, das Restaurantgeschäft hat sich ja extrem verändert im Sinne von schneller gewesen. Ich weiß ja nicht, wie war es bei euch früher? Waren Desserts vor Mitternacht oder nach Mitternacht?
Die waren immer noch vor Mitternacht. Also, wir sind relativ früh rausgekommen im Verhältnis zu anderen. Also, um 11 war bei uns mehr oder weniger die Messe gesungen. Zumindest, wenn
Okay.
ich jetzt die Lehrbachzeit nehme. Davor, in Kalifornien war es natürlich richtig krass. Da hatten wir 2 bis 3 Seatings am Abend und da hast du dann schon mit dem Dessert die Rechnung gebracht, um die Gäste gleich rauszukomplimentieren. War natürlich nochmal ein ganz anderer Run. Das war aber eben auch nicht dieses Zelebrieren, wie wir es hier in Europa praktizieren, wobei es hier jetzt auch einige Restaurants gibt, die eben genau das umsetzen möchten oder müssen aus wirtschaftlichen Gründen. Und Speisemeister oder die Restaurants davor, es war immer um 10, 11 war bei uns, war es durch. Also
Aber
dieses
doch so
nach
knackig.
Mitternacht ist dann schon krass, finde ich. Wenn du da sitzt und du kommst 18, 19 Uhr rein und dann hast du da 5, 6 Stunden, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, oder?
Na, also ich sehe
Da
es nicht
kriegst du
mehr
ja einen
als
flachen Arsch.
zeitgemäß. Also deswegen, wir sehen ja jetzt gerade sowieso meiner Meinung nach so ein bisschen die Abkehr in Deutschland von dieser Menü-Diktat-Küche hin zu, lass den Leuten doch die Wahl. Die haben keinen, also der Gast, so empfinde ich das, hat in weiten Teilen nicht mehr Bock, einmal im Monat oder alle 2 Wochen diese 5, 6 Stunden das Durchexerzieren des Menüs, sondern der möchte kommen, der möchte 3 gute Gänge essen, so eine gute Pulle Wein saufen und dann möchte der weitergehen. Und wenn er danach noch sitzen und trinken möchte, be my guest, aber nicht mehr per Diktat, dass du da jetzt irgendwie den ganz großen Zirkus machen musst. Das sehe ich sehr positiv, weil wir dadurch, glaube ich, eine andere Geschwindigkeit irgendwie mit reinbekommen. Wobei man dann sagen muss, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen kürzer kommen, aufgrund des Zeitdrucks, halt in dieser Erklärungssache und manche Sachen halt auch irgendwo so ein bisschen vereinfacht runtergebrochen werden. Aber da kann man sich dann halt auch individuell die Zeit dann nehmen, um dem Gast dann sagen, okay, ich stell dir jetzt nochmal kurz 3 Probeschlucke hin über was Naturwein ist, was das ist, was Klassik ist und was das ist. Und dann hat man ja auch den Mehrwert für den Gast geschaffen.
Es gibt Restaurants, wo sowas sein sollte. Also die lange und große Oper. Keine Ahnung, wenn ich im Steigen in Wien bin oder wenn ich bei Ducasse bin oder was auch immer. Oder in einem der 3 Sterne oder vielleicht auch 2 Sterne mit dem einen oder anderen in Deutschland. Wo man sagt, jetzt will ich halt einen Brotwagen sehen, Käsewagen und das gehört ja alles noch mit dazu. Aber so rein über die Menüfolge, wenn du sagst, ich krieg da irgendwie 13 Gänge gezimmert und das mehr oder weniger wahnsinnig in die zeitfressende Situation getrimmt, dann macht das nicht so viel Spaß. Also das ist dann, das kann man komprimieren und das eben vielleicht auf ein anderes Erlebnis herunterbrechen.
Man kann ja immer noch einen großen und einen guten Service machen und auch mit den Extras. Aber wenn ich daran zurückdenke, das wird bei euch ja auch nicht anders gewesen sein in Lerbach, dass da jeder Gang mindestens eine Viertelstunde Pause braucht, selbst wenn die Küche es schneller schicken könnte. Einfach weil der Gast diese Erwartungshaltung und seine Abendplanung sagt, okay, ich gehe heute nur essen. Und das bin ich von 19 bis 24 Uhr da. das empfinde ich halt als nicht mehr zeitgemäß. Da muss man dann sagen, da hat sich die Zeit ja schon, Gott sei Dank, weiter bewegt. Funktioniert auch mit den Arbeitszeiten dann ja auch irgendwann nicht mehr.
Ich finde jetzt im Restaurant, bei dieser Natural-Wein-Geschichte, ist es immer sehr dankbar, wenn du eine entsprechende Küche dabei hast. Also für uns in der Weinbar war das ein wahnsinniges Geschenk, diese Weine zu haben, weil die natürlich mega mit Käse funktioniert haben. Wie empfindest du das von der Kombi her?
Na, du schaffst gerade bei etwas älterem Publikum oder gesetzterem Publikum oder erfahrenem Publikum, kannst du darüber halt ganz, ganz neue Akzente setzen. Muss man ja sagen, dass gerade in den höherpreisigen Preissegmenten du sehr, sehr viele Gäste hast, die schon überall auf der Welt essen waren, die eventuell selber eine halbe Million als Weinkeller irgendwie zu Hause liegen haben. Die waren überall, die kennen alles. So, und wenn du dann aber daran gehst und Weine nimmst, die nicht alltäglich in ihrem Kosmos stattfinden, halt aus eher der Naturweinwelt, dann kannst du ja Gerichte in einem ganz, ganz anderen Blickwinkel bespielen. Und kriegst dadurch vielleicht ganz, ganz andere Nuancen dann rausgearbeitet. Und da kannst du, glaube ich, einen ganz, ganz großen Mehrwert setzen. Man muss dazu stehen, man muss davon überzeugt sein, man muss sich mit der Materie auseinandergesetzt haben. Weil wenn du da einfach nur so ein bisschen ein Dampfplauderer bist, dann wird's halt irgendwann dünn. Ja, du hast teilweise viele, viele Gäste sitzen, oder nicht viele, aber es gibt ja auch Gäste, die ein SET-3-Level haben. Und wenn du da halt irgendwie Blödsinn vom Bodenformation erzählst, was weiß ich was, dem schweren Lehmboden an der Mosel, dann läufst du halt relativ schnell leicht auf. So, das muss schon fundiert sein. Aber es gibt viele Möglichkeiten, das anders bespielen zu können und extrem spannend halt andere Nuancen auf den Teller mit auszuarbeiten.
Ist es leichter oder schwerer mit solchen Weinen anzukommen und die zu präsentieren? Also wäre es für dich einfacher, jetzt die klassische Weinwelt und die konventionellen Weine zu bespielen und zu sagen, jetzt haben wir Toskana nach Bordeaux und dann machen wir noch einen kleinen Schwenker über Spanien? Oder ist es leichter mit diesen Schockmomenten, die ja manche Weine derer, und da meine ich nicht die fehlerhaften Elemente, sondern ungewöhnlichen oder geschmacksprovozierenden Sachen, die manche dann doch mehr fordern, damit aufzutrumpfen?
Also ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum, wenn du jetzt nicht ein extrem extrovertierter Laden bist, der sehr stark dafür steht, jetzt à la Nobel, Hart und Schmutzig zum Beispiel, oder auch der Taubenkobel, wo die Erwartungshaltung ist, ich gehe da jetzt hin und kriege ganz bewusst so eine Weine. Jetzt als Beispiel beim Taubenkugel das Gespräch mit der Chefin da mal gehabt, mit der Barbara Eselböck, wo ich auch sage, ich habe das Wissen, ich kann große Bordeaux bedienen, wir könnten große Kalifornien auf die Karte setzen, wir haben das Klientel, was das nötige Kleingeld hat, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir eine wahrscheinlich an einer Hand abziehbare Menge im Jahr von solchen Flaschen verkaufen würden. Nicht, weil die Leute die Weine nicht mögen, nicht, weil sie die nicht trinken, nicht, weil sie sich das nicht leisten können. Aber die Erwartungshaltung an diesen Ort, an dieses Restaurant in der Kombination mit den Speisen ist was anderes. Und ich habe es mir im Frankfurter Hof, habe ich es mir zum Beispiel relativ schwer gemacht. Ich bin 5 Jahre da gewesen, habe die Weinkarte auf knapp 600 Positionen hochgezogen von 300 und habe fast jede Position einmal ausgetauscht durch Weine, die eher meinem Kosmos passen, wo dann in der Weinbegleitung 3 Maischevergorene hintereinander geschossen wurden. Damit machst du das Leben natürlich erstmal schwer. Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal schwerer.
Und im Taubenkobel haben sie sich gebrainwashed. Also da war es dann letztlich, dass du komplett zum Jünger wurdest oder war das dann schon vorher? War das schon im Brandenburger Hof? Ich war immer noch der Meinung, der Brandenburger Hof hat eine rein deutsche Karte, ist aber wahrscheinlich uralt die Überzeugung gewesen, oder? Das war die erste deutsche Weinkarte, die Matthias.
Der Brandenburger Hof war komplett deutsch. Das waren alle 13 Weinbaugebiete und da gab es aber auch ein, zwei Elemente. Ich weiß noch, da habe ich Andreas irgendwann mal gefragt, ich glaube, das war mit der erste Jahrgang Silvaner oder sowas in der 3-Liter-Flasche. Also da gab es auch Odinstal, was ja für damalige Verhältnisse auch schon sehr, sehr progressiv war und auch so ein, zwei andere Sachen, da standen irgendwo so ein bisschen halt alte Nicolas Jolies oder irgendwo sowas rum. Aber es ging um das Aushängeschild der deutschen Weinkarte. Alle, wie gesagt, alle 13 Weinbaugebiete, was so super ist.
Ihr hattet dann trotzdem auch andere Weine, also weil du vorhin sagtest, Le Volta, Nicolas Jolie. Es gab nicht nur Deutschland, sondern es gab auch andere oder?
Ja, es gab, ja, aber im Verhältnis 99,1%.
Ah, okay, okay.
Wir waren, glaube ich, Ambassador für Krug und für Louis Röderer. Wie gesagt, der Herr Graf, großer deutscher Weinliebhaber, aber ich meine, gegen den großen Porto oder sowas hat ja heute auch keiner was. dementsprechend waren da halt auch immer ein paar Flaschen dann irgendwo dann auch da. Und im Frankfurter Hof habe ich mir das Leben dann halt ja damit dann wirklich schwer gemacht, indem ich wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen habe und gesagt habe, okay, wahrscheinlich auch in Teilen übertrieben, muss man dann auch sagen, weil es am Gast vorbei war, so okay, wir starten im ersten Gang, machen wir was vom Matassa, danach gibt es eine graufreie Freiheit vom Gernot Heinrich und danach machen wir Silvana Ellis von Jonas Brandt aus Bockenheim, so wo dann der geneigte Riesling GG Bordeaux-Trinker dann nach dem zweiten Wein sagt, junger Mann, wenn wir jetzt noch so ein Mal Wein machen, dann gehe ich. Muss man dann schon schauen, wie man das kriegt.
Ja, es war schon zu Beginn des Podcasts, als Einstieg, die ganz große Frage, welche Weine sollte man als Sommelier kennen, welche sollte man getrunken haben, welche sollten ein Begriff sein? Zeparello sollte jeder Sommelier auf seiner Bucketlist haben, sollte jeder Weinliebhaber einmal in seinem Leben getrunken haben. Ein Wein, der nicht nur unter Toskana-Kennern einen absoluten Kultstatus genießt. Zeparello besteht zu 100% aus Sangiovese, ist wahnsinnig tiefgründig, feinsinnig, absolut authentisch. Nur das kann die Toskana. Ist absolut ungeschminkt und ohne modische Schnörkel. Mit Kraft, Volumen und Eleganz nimmt hier der Sangiovese einen wohlverdienten Platz unter den Besten seiner Art ein. Und schuld daran, oder besser gesagt verantwortlich dafür, ist das Ausnahmeweingut Isole Olena, zu finden oberhalb des malerischen Valdelsa im westlichen Teil des Chianti Classico Gebietes. Das Weingut wurde 1956 von der Familie De Marchi gegründet. Paolo De Marchi, der zu Recht den Beinamen Mr. Sangiovese trägt, hat in den vergangenen Jahrzehnten beharrlich daran gearbeitet, die Voraussetzungen für die Produktion von Spitzenweinen zu schaffen und zu verfeinern. Der Ort, und da kann man jeden Winzer auf der Welt fragen, an dem sich die Qualität für einen Wein entscheidet, ist für einen erfolgreichen Erzeuger immer der Weinberg. Der studierte Önologe ließ 1976 in der Nähe der beiden Weiler, Isole und Olena, auf dem damals noch unrentablen elterlichen Weingut nieder. Im Jahr 2022 legte Paolo De Marchi sein Lebenswerk vertrauensvoll in die Hände der französischen Investorengruppe EPI, der unter anderem das Brunello-Kultweingut Bontisanti gehört. Im Jahr darauf übernahm der Önologe Emanuele Riolon den Staffelstab von Paolo. Damit ist das Weingut auch in Zukunft in erfahrenen Händen. Emanuele hat an der Universität Udine Weinbau und Önologie studiert und im Ausland in der Toskana viel Erfahrung gesammelt. In Kombination mit der sorgfältigen Übergabe der Weingärten ist das der Garant dafür, dass Isole Olena auch in Zukunft mit Kontinuität und dem gewohnten Mut zur Eigenständigkeit die Besonderheiten der toskanischen Weinkultur in ihren Weinen hervorheben wird. In Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten hat Isole Olena die besten Klone für seine Lagen gesucht und gepflanzt. Alte Weinbergsterrassen wurden wiederbelebt und schlechtere Lagen aufgegeben. Der Rebschnitt und die Bodenbearbeitung komplett geändert. Der sehr kurze Rebschnitt brachte große Erfolge und inzwischen erntet der Betrieb Jahr für Jahr höhere Qualitäten. Und höhere meint nicht mehr Ertrag, sondern bessere Qualitäten. Und das als Dankeschön für seine sehr akribische Arbeit. Unbestritten wird hier die große Liebe für die Sangiovese-Traube schlichtweg gelebt. Der Chianti Classico der Kellerei ist fast reinsortig. Doch das große Schaustück, das Paradestück, das Glanzstück der Kellerei ist der große Super Tuscan Zeparello. Und dieser besteht ausschließlich aus 100% Sangiovese und wird in ein- und zweijährigen Barriques für 18 Monate ausgebaut. Eine extreme Selektion ermöglicht diesem Wein zum einen seine unglaubliche Konzentration und Komplexität, zum anderen das zum Altern benötigte Tanningerüst. Ein richtiger Super Tuscan aus einheimischen Reben. Und auch hier hat De Marchi absolute Pionierarbeit geleistet. Denn während viele Super Tuscan aus französischem Rebmaterial, vor allem Cabernet Sauvignon, bestehen, haben Paolo und eine Handvoll andere Winzer schon früh das einzig wahre Potenzial des Chiantis erkannt. Die autochthone Rebsorte Sangiovese. Die Vorgaben des Konsortiums erlaubten es damals nicht, ein Chianti Classico zu 100% aus Sangiovese zu keltern, was die Pioniere damals wie heute nicht aufhielt. 1978, Zeffirello, war der zweite reinsortige Sangiovese, der auf den Markt kam. Schon bald war dieser Weinkult, und das ist es bis heute geblieben. Der 1997er löste sogar eine Euphorie aus, die man heute nachführen kann. Ein Erfolg einer jahrelangen Arbeit des Konzipierens und Verbesserns. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Und sehr vermutlich ist noch keiner so gut gelungen wie der 2019er. Nahezu alle Weinführer haben ihm 95 bis 99 Punkte gegeben. Und der Wein wird dem gerecht. Heute und gerne auch noch in 30 bis 40 Jahren. Daher ein ganz besonderes Dankeschön für die Arbeit, die Schaffenskraft, für den Wein. Aber nicht nur für den Zeffirello, sondern für diese neue Interpretation von Chianti. Und natürlich auch für die Unterstützung dieser heutigen Episode, dem Hause Isoleo Lena und natürlich dem deutschen Importeur Consiglio Vini. Und was hast du denn gemacht? Also hast du es durchgezogen? Bist du dann eingeknickt zum Wohle des Gastes oder was war deine Strategie?
Also die Weinbegleitung stand fest, ist auch immer geschrieben gewesen. Okay. Ich habe aber immer noch Flaschen im Hintergrund gehabt, die ich dann mit einbauen konnte, die vielleicht auch etwas progressiver waren, wo man dann halt sagt, okay, dann machst du halt einen Riesling vom Andreas Schumann oder machst vielleicht einen Nikolajow aus der Wachau, das auch, wo die halt in den Regionen verbunden sind, die eine gewisse Klassik oder ein gewisses Geschmacksbild irgendwo darstellen können, auch in der Erwartungshaltung, aber trotzdem anders sind und trotzdem auch in meine Philosophie passen, dass es um den Herkunftsbegriff, wie natürlich das auf die Flasche kommt. Da habe ich dann ja individuell auf den Gast eingehen, aber trotzdem habe ich eigentlich von Anfang an gesagt, das ist meine Linie, dazu stehe ich, das möchte ich mir aufbauen, das habe ich mir aufgebaut im Weinkeller und das passt so, das soll so.
Wer hat dich vom Wein überzeugt? Also hast du irgendwie einen Anfang, einen Aha-Moment, irgendwie einen ersten Move oder bist du langsam reingewachsen? Wie bist du zum Wein gekommen?
Na, es gibt keine einzelne Person, würde ich sagen. Sind verschiedene Elemente. Es ging sicherlich in der Ausbildung los. Ich bin ja ein bisschen später eingestiegen und Berufsschule war jetzt nicht so herausfordernd, konnte mich dementsprechend relativ gut auf die Praxis orientieren. War dann unter anderem, ich weiß nicht, du sagst ja auch, dass du noch einmal im Jahr irgendwo in die Berufsschule mit reingehst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin vor Jahren das letzte Mal da gewesen, immer so als kleiner Dozent, was man irgendwie als Karriere machen kann in der Hotellerie oder Gastronomie. Also das Bildungssystem legt da kein gutes Zeugnis ab und das war schon zu meiner Zeit eine Katastrophe. Müsste ja bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein.
Ist wirklich schade, ja. Weil wir dieses eigentlich geniale System des dualen Systems haben, was ja eigentlich in der Art Form und Weise großartig ist. Aber ich stelle es mir auch nicht leicht vor, aber mir tun manchmal auch die Lehrer leid, die das, und obwohl sie sehr engagiert sind, also zumindest die ich erleben darf, denen die Hände gebunden sind, die gar nicht mehr lehren dürfen und ja, schwierig. Aber gut, damit kann ich verstehen, wo du sagst, es hat dich nicht sehr gefordert.
Also dementsprechend hatte ich den großen Luxus, mich sehr auf die Praxis orientieren zu können. Bin dann auch Landesjugendmeisterschaften dabei gewesen oder deutsche Juniorenmeisterschaften für Service. Mega.
Für welches Bundesland?
Schleswig-Holstein.
Ah, ich war damals für Niedersachsen.
Ah, okay. Nee, das war ja auf der Internorga, da ist der immer hier Verband, der Serviermeister hat das ja immer ausgerichtet.
Durfte ich auch, also es war super. Also ich war damals Niedersachsenmeister und da durfte ich nach Berlin reisen, da hatten wir die deutschen Meisterschaften. Das war richtig großes Kino damals. Also es war so, im Bundestag hatten wir da die Preisverleihung, wo ich dann leider nur einen dritten Platz hatte, aber es war, ich denke da immer noch mit dem Tränchen dran. Also daher.
Es ist ja ähnlich, wie was wir vorhin hatten mit dem Wein. Wenn du irgendwie sagst, ja, du willst irgendwie einen coolen Service machen und weiß nicht, irgendwie die Flasche irgendwie cool irgendwie in der Hand aufruppen oder weiß es ich was, mach doch aber erstmal die Basis. Geh doch erstmal dahin, lernst doch erstmal. Und ich hatte das Glück, wir haben damals das gemacht, das gab es, glaube ich, bei dir wahrscheinlich noch nicht, dieses anerkannte deutsche Weinfachberater. Das ist ja so der erste Schritt vom DWI, um gerade Azubis da irgendwie ein bisschen weinaffiner zu machen. So, und das Ding habe ich da halt gemacht und dann kam der vom DWI zu mir und sagte, hey, sag mal, Sebastian, du bist irgendwie ein bisschen weiter als die anderen. Hast du nicht irgendwie Bock, dich damit mehr auseinanderzusetzen? Ja, schon irgendwie cool. Ja, komm doch mal zu so einer Sitzung irgendwie mit hin oder sowas und guck dir das mal an. Und in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, da hatten wir einen VDP-Wein, Künstler. Und das war dann auch so, okay, das ist die eine Position, die du irgendwie wiedererkennst. Und habe dann in meiner Ausbildung ein Praktikum beim Jörg Müller drüben auf Sylt gemacht.
Okay.
Hatte Connections über meine Stiefmutter da. Habe da den großen Ben dann schon kennenlernen dürfen. Und dann stehst du dann natürlich in diesem altehrwürdigen Tempel, die Weinkarte einmal komplett ausgedruckt da an der Korkwand hängen, guckst du durch und sagst, ah krass, 1200 Weine. Und eine Position kenne ich, Künstler Riesling. Wir hatten gut 2 Liter Ware und ich glaube, die hatten 7 Positionen Künstler. Aber das sind dann so die Sachen, wo du siehst so, ja okay, was, wie geil ist das denn bitte, wenn du so eine Weinkarte bedienen kannst, welche Auswahl, du kannst ja alles auf der Welt irgendwie spiegeln. Das war sicherlich so ein Punkt. Dann der Brandenburger Hof durch die Anne-Kathrin Simon und auch den Otto, Markus Otto Graf, was wir aufgemacht haben. Ältester Wein, den ich getrunken habe oder probiert habe. 1921er Riesling Kabinett Kloster Eberbach in der Kombination mit Rote Beete und Ziegenkäse. Das ist eine Explosion
Wow.
gewesen.
War das für dich denn absoluter Weinmoment, wo du mal diese Weinspeisenkombi richtig.
Das hat's. Das habe ich danach so nicht nochmal wieder
Wow.
erlebt. Weil das war so krass. Und vor allem, ich meine, du kennst es, weil weiß nicht, was war die älteste Flasche, die du in Lerbach hattest oder die ihr in Lerbach hattet?
Wir hatten 21er Lafite. Das war
Nicht
das
schlecht.
Älteste, was wir hatten, aber ich habe da auf die gereifteren Sachen niemals wirklich so viel Wert gelegt. Damals noch nicht. Das kam bei mir in der Tat erst mit der Weinbar, dass wir halt extrem viele Rieslinge geöffnet haben aus den 50er, 60er, 70er Jahren und gelegentlich aus den 20er, 30er Jahren. Wir hatten das Glück, dass wir öfters ältere Keller aufkaufen durften. Und da Zugang zu den Weinen hatten und sowas dann beim Glas serviert haben. Und das ist natürlich zu Käsen. Du hast so ohnehin diese fermentierten Aromen, du hast diese Reifenaromen, du hast diese teilweise so bisschen pilzigen Aromen im Käse, das Stinkige, das kann mit der Süße ganz umgehen, gut umgehen. Und da haben wir ganz, ganz vielen Gästen die Augen für gereifte Weine geöffnet. Und das sind so für mich manchmal Weinmomente, die jemand anders zu schenken. Im Rahmen, keine Ahnung, ein Weinservice, das ist großartig. Und also daher, da habe ich mehr mit älteren Weinen gearbeitet als im Lehrbach. Im Lehrbach gar nicht so sehr. Da ging es mehr um dieses Entertainment. Und da habe ich meine Aufgabe auch mehr als Fundamenten, als Supporter für den Koch gesehen. Das war für mich dann in dem Sinne wichtiger, mich gar nicht in den Vordergrund zu stellen, diese große Weinschau und auch mit dem Wein die Weinschau zu machen, sondern einfach, ich habe mich als
Okay,
das
ich hätte
Fundament für
eher
Gemüse
gedacht, dass das
gesehen.
in Lerbach, weil damals ja die auch Finance-Compliance-Geschichte, ich meine, ich kenne es ja nur aus Hörensagen, so aus den Berliner Zeiten bis, ich glaube, bis 2006 oder sowas, was da mittags im Borchardt und überall mittags irgendwie schon an großen Mersos und so weiter und so fort gesoffen wurde, weil keine Bank und kein Finanz, weiß ich was, irgendwie eine Frage gestellt hat, wenn du halt mittags da irgendwie schon eine Kreditkartenrechnung mit x-tausend Euro für ein paar Pullen Wein irgendwie hingelegt hast. Es hat sich ja alles geändert, dementsprechend hat sich der Weinkonsum. Ich hätte gedacht, dass Lerbach vielleicht auch noch so ein alter Hotspot war, okay.
Das war schon krass, was wir dort an, keine Ahnung, großen Bordeaux oder an DRC oder sonstiges durchgeschossen haben. Also das in der Relation hatte ich auch danach nie wieder. Das prägt einen natürlich ganz krass und man bekommt so eine gewisses Gewohnheitsempfinden, aber eben auch eine Vertrautheit für die Weine. Die großen Coruti oder selbst die California, was wir dort an Manfred Krankel aufgemacht haben. Also ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Sachen. Und zwar, also jeden Tag waren mindestens zwei, drei wirklich große Weine mit dabei. Aber es waren da weniger Geschäftsessen, sondern mehr Privatgenießer.
Wobei Lerbach ist wahrscheinlich eh dann eher nicht Leisure gewesen, aber trotzdem eher privat, weil es ein bisschen außerhalb war.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber es war eine schöne Zeit. Also das ohne Frage eine sehr, sehr prägende Zeit. Und hast du ein Vorbild gehabt bei dir? Also jemand, der dich dann letztlich, nachdem du infiziert wurdest oder nachdem du eben auch entdeckt wurdest von dem DI-Menschen, wo du sagst, das finde ich toll, was der macht oder der hat dich geprägt in
Das
einer gewissen Form oder die Art des Service oder eben vielleicht
verschiedenste
deine
Elemente, würde
Begeisterung
ich sagen.
für.
Bin dann 12 nach Berlin gegangen Und dann in dem Brandenburger Hof, da ist A, die Maitre sicherlich gewesen, die Anne-Kathrin Simon, von der ich so also erstmal das erste Herangehen, okay, wie funktioniert eine Speienweisebegleitung, worauf achtest du, das Handwerk an die Hand bekommen habe. Und dann zu der Zeit hatte Willi dann die Cordoba offen, Billy damals noch im Rutz gewesen. Der Retter im Athlon, wo du schon gesagt hast, okay, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann will ich so werden wie die. Und das sind halt so verschiedenste Elemente, aus denen ich, glaube ich, jetzt heute schöpfe und sage so, das sind alles sehr, sehr prägende Figuren gewesen, mit gewissen Charakterzügen, die ich auch vielleicht ganz gerne adaptieren möchte oder adaptiere oder ja, irgendwie so.
Jetzt bist du ja noch schon sehr erfahren, aber noch relativ jung. Hast du irgendwie noch ein Ziel, also
Danke.
irgendeine Einladung, wo du sagst, da würde ich total gerne mal arbeiten oder da würde ich mal für eine Woche reinsneaken oder mal gucken, wie die das dort machen?
Also ich hatte das große Glück, dass ich letztes Jahr 3 Wochen Gastsommelier in der Fiskebar sein durfte. Unglaublicher Weinkeller, unglaublicher Laden, super cool. Mit dem Jan Hugel durfte ich da so ein bisschen rumsommelieren. Das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich sage, dass das kein Laden ist, wo ich mir das vielleicht auf Dauer vorstellen könnte, vom Arbeiten her.
Weil?
Zu groß, zu laut. Du schießt da am Abend 180 Packs durch. Als Sommelier bist du, oder als Head Sommelier oder als Weindirektor, so wie Jan, bist du nicht fest in der Station, sondern wie hieß es, Floating. Du bist halt die ganze Zeit unterwegs, räumst irgendwie Tische ab und das ist auch irgendwie cool und quatsch mal da und bringst irgendwie mal glasweise Wein raus und wenn dich irgendjemand braucht, dann machst du halt irgendwo einen Weinservice. Aber du hast halt 180 Gäste und es ist laut und ich mag es dann doch ein bisschen übersichtlicher. Weil eben muss und was mich reizen würde, wenn man da in der Zeit zurückgehen könnte, so die Anfangszeit vom Noma. Da einfach mal mitlaufen, das stelle ich mir schon so wild vor in den ersten ein, 2 Jahren.
Aber jetzt nicht mehr, oder?
Na, jetzt ist es ja etabliert, jetzt ist es ja, jetzt ist auch wieder diese Erwartungshaltung an diesen Laden. Es muss, was war in den letzten Menü, was ich irgendwie gesehen habe mit den Kabeljau-Augen und der Zunge und so weiter und so fort. Jetzt die Leute, die da hingehen, die haben ja diese Erwartungshaltung. Irgendwie das Essen auf dem absoluten Top-Niveau, aber auch immer weiter ausgereizt und dementsprechend aber auch den Anspruch an die Weine. Okay, da muss La Pierre irgendwie gereift stattfinden, da muss der Auvernois stehen, da muss 4, 5 Jahrgänge Labbé mit X-Position stehen, da muss der Kagami oder weiß es ich, was alles. Also alles, was groß und wild und teuer ist und so weiter und so fort. Aber in den ersten Jahren kannst du da ja noch viel, viel befreiter aufstehen, da kannst du ja noch viel, viel mehr prägen. Das ist sicherlich das, was die Phase sicherlich spannend macht.
Glaubst du, es ist jetzt stressiger für den Zombie dort in dem Haus oder
Ja.
es ist entspannter?
Nein, ich
Also
glaube, das ist
entspannter?
stressiger.
Stressiger.
Ja, weil die
Okay.
Erwartungshaltung so groß ist und auch mit dem, dass sie auf Jahresende dann zumachen und dann kommt ja trotzdem wahrscheinlich irgendwann nochmal das Nummer 3.0 und
Na, die machen ja nicht zu, die verändern nur ihr Konzept. Ich fand den Ansatz oder die Erklärung dafür eigentlich auch sehr, sehr gut, dass sie sagten, es ist schade, wenn ein Künstler nur in einem Club immer spielt, weil die Anzahl der Personen, die ihn erleben können oder die vielleicht dahin reisen können, ist sehr begrenzt und sie versuchen, diese Konzeption Koch, Location, Restaurant komplett neu zu denken und darauf bin ich gespannt. Also es wird Nummer weitergeben,
aber nicht mit
nur
dem
in einer komplett anderen
Glashaus,
Definition.
nicht in dem Garten und so
Nö, das
weiter.
nicht,
Genau, deswegen sage ich ja,
das
das
nicht.
Noma, so wie es viele, die ja diesen Prototypen Noma im Kopf haben, dieses Gewächshaus, du gehst da durch den Garten oder sowas, das ist ja dann zu Ende.
Ja.
Auch wenn es dann was anderes gibt.
Ich glaube jetzt so gesehen, dass die Position, die der Sommelier jetzt bespielt, wesentlich einfacher ist, weil er einfach nur noch Textbook laufen muss. Also ich empfinde es zum Beispiel als wesentlich einfacher, Profigäste zu haben oder totale Freaks, weil du die relativ schnell zufriedenstellen kannst. Du brauchst nur drei, vier Stellschrauben, als jemanden zu haben, der völlig unbedarft ist oder total unwissend ist oder eben überrascht wird von dem, weil er halt irgendwie durch Zufall in die Situation kam. Zumindest hatte ich es immer in den Restaurants oder in den Weinbars so, dass wenn du halt jemanden hast, der total durchgetaktet oder total wissend ist, das sind drei, vier Worte, zwei, drei Handgriffe und dann waren die alle glücklich. Wie empfindest du das? Also gerade eben auch mit deiner Weinspezifikation, wenn da jemand kommt, der freakig ist, ist das einfacher oder jemand Unbedarftes?
Freakig ist sicherlich einfacher, weil du dem drei Sachen hinstellen kannst und oder nee, andersrum, der sagt dir, was er trinken will. So, und du machst eigentlich nur die Flasche auf. So, dem gibst du die Karte oder der weiß ungefähr, was bei dir im Keller irgendwie stattfindet oder was da irgendwo da ist. Und dann machst du auf und dann ist fertig. Das ist ja das Einfachere, ist das Bequemere, ist aber vielleicht auch das Unspannendere. Viel spannender ist es doch, wenn du jemanden hast, der neu ist, der neugierig ist, der in den Laden kommt, der sagt, hey, ich habe das gesehen, ich habe davon gelesen, ich habe davon gehört, ich habe keine Ahnung. Weil wenn du es bei dem versaust, weil du dem vielleicht irgendwie die ersten Sachen, die zu fordernd sind, irgendwie einschenkst, dann hast du die komplette Naturweintrinkerkarriere, von dem kannst du ja echt hart ramponieren. Da sehe ich,
das ist eine große Verantwortung.
Ja, yeah, es ist, muss man ja auch immer im Nachhinein dankbar sein, dass die Leute, die einen da irgendwo begleitet haben oder irgendwann mal Wein eingeschenkt haben, dass die einem da die guten Sachen eingeschenkt haben und nicht, dass man gesagt hat, was ist das denn? Ich weiß nicht, was sagst du, was war bei dir der prägendste erste Wein, wo du sagst, okay, wow, jetzt hat's mich?
Also der erste Wein war ein Pinot Noir von Louis Latour. Das war, keine Ahnung, 1994 oder 1997 war das. Da habe ich das erste Mal über mehrere Tage erlebt, was Spätburgunder kann und was Pinot Noir und wie der sich entwickeln kann. Das war ein einfacher Bourgogne. Aber das hat mich damals total gecatcht. Und seitdem
aber das war dann erstes
Suchenden, dass man. Genau, das war das allererste Mal, wo ich dann so richtig, weil es war bei mir, ich war total anti-Wein, insofern, dass ich es nicht verstanden habe. Und es hat mir nie jemand erklärt, während der gesamten Ausbildung, auch während der gesamten Meisterschaftskram, der dann doch auch einiges mit sich bringt. Also bis du, keine Ahnung, zur Deutschen Meisterschaft kommst, hast du ja irgendwie 5 Meisterschaften hinter dir oder 5 verschiedene Durchläufe, die du dann dadurch laufen kannst. Und du hast ja schon dieses Wein-Learning dabei gehabt, musst den Wein irgendwie erklären, musst die Menükarte schreiben, musst eine Empfehlung aussprechen, Weinservice machen. Aber ich habe es nie verstanden, weil ich nie das Gefühl dabei hatte. Und Wein definiert sich bei mir immer über Gefühl, dass ich das irgendwie greifen kann und diese Emotionalität dazu aufbauen kann. Und das konnte mir keiner vermitteln. Und das war dann mehr oder weniger dieses eigene selber wahrnehmen. Und dann heraus erwuchs dann letztlich die Leidenschaft in dem, dass ich dieses Gefühl bei anderen, sprich bei meinen Gästen, erzeugen konnte, dass sie anfangen können, Wein zu fühlen. Das konnte ich mit Worten und mit den entsprechenden und richtigen Weinen. Und das war dann das Spiel. Also dann begann das Game sozusagen, dass man anfing in eine Partnerschaft für den Abend oder für die Situation mit den Gästen zu gehen und versucht, die dann nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, nicht nur zu Geschmacks zu befriedigen, sondern eben auch neue Sachen einfach zu zeigen.
Aber da ist natürlich mit Pinot, auch gerade Burgund Pinot, die Einstiegsschwelle natürlich dann auch extrem hoch gewesen. Also wenn ich zurückdenke, ein Pinot irgendwie so in den ersten Jahren, das hat mich komplett überfordert. Ich habe es nicht verstanden. Das war alles dünner Rotwein mit viel zu viel Säure und da ist ja gar keine Frucht dahinter. Und warum baut man das denn im Stahltank aus, auch wenn es vermeintlich im Holz gewesen ist oder so?
Ich glaube, der Unterschied ist dabei, dass ich nicht gesucht habe. Meistens, wenn dir jemand Pinot hinstellt oder Spätburgunder hinstellt und sagt, hier sind die größten Weine der Welt und du kannst es noch nicht greifen, dann suchst du natürlich etwas, woran du es festmachen kannst, warum jemand sagt, das sind so tolle Weine. Und das ist meistens, dass man dann durch Kraft überzeugt wird oder durch expressive Sachen oder durch plakative Sachen. Aber ich hatte damals nicht gesucht, sondern ich habe mehr oder weniger in dieser jugendlichen Leichtsinnigkeit, ich trinke jetzt ein Glas Rotwein und am nächsten Tag den gleichen Wein, weil der gerade noch offen ist, und trinke ein Glas Rotwein und war dann überrascht, dass da so eine starke Veränderung stattfand. Und dann wurde ich neugierig und das war mir dieser Überraschungsmoment, dass ich es eben selber entdecken konnte, mir selber die Zeit nehmen konnte, mich darauf einlassen konnte, darin fallen lassen konnte und das dann einfach, ja, diesen Aha-Moment richtig für mich selber genießen konnte.
Ja, ist lustig. Also bei mir ging es los mit klassischem Rioja Crianza. Also genau das, was du gerade sagtest. Cool. Viel Holz, viel Kraft, viel Frucht, viel Alkohol. Dann ist man irgendwann ein bisschen feiner geworden. Dann hat man auch über der Arbeitgeber haben wir irgendwann mal eine Lafite-Probe gehabt. Machst du halt mal 86er Lafite am Nachmittag auf oder sowas, wo du sagst, ja, okay, danach geht eigentlich nichts mehr drüber. Und nach der Zeit vom Brandenburger Hof und zwischen dem Waldorf hatte ich so ein ganz kurzes Gastspiel beim Peter Frühsamer. Und da habe ich es das erste Mal verstanden, weil gab es einen Abend mit dem Stefan Artmann, als er noch relativ neu bei von Winningen war. Da haben die Pinos dann zum Schluss gemacht, diesen Violett von Winningen, ist glaube ich der Pino. Und da haben sie dann auch gesagt, beide so im Gleichklang, Profis trinken Pino. Und dann probierst du das und dann sagst du, ja, jetzt verstehe ich es. Das ist, da musst du nicht, wie du gesagt hast, nicht suchend reingehen, sondern okay, du musst dich auf das Filigrane einlassen. Und dann kommt man dann doch, vielleicht dann doch zum Schluss und sagt, okay, Pinot ist dann doch das Geilste, was es in Rot gibt.
Also Pinot ist für mich auch kein Lohn, das ist ein Geschenk. Also man wenn man es als Geschenk annimmt und nichts eben dabei erwartet oder nichts fordert, wie man beim Geschenk ja eben auch niemals fordern sollte, dann hat man so diese Geschmacksoffenbarung oder das Besondere dabei. War das bei Jan Hugel damals für dich der genialste Weinladen oder hattest du nochmal einen anderen Weinladen, der dich total geflasht hat?
Ja, Fiske war sicherlich Top 3, was Weinauswahl, was Weinladen angeht. Da muss ich sagen, die Bar Brutal in Barcelona ist auch absolut...
Die muss super sein, ich war da noch nie.
Hätte mit einem meiner besten Freunde irgendwann da gewesen, Städtetrip Barcelona, der ist null weinaffin, habe ich gesagt, aber wir gehen da hin. Ja, klingt ja lustig, irgendwie Bar. Ich dachte so, ja, gibt es noch Wein? Ja, und damals gab es da die Kagamis irgendwie noch für einen knappen 100 und ich habe vorher noch nie Kagami getrunken und stand aber nicht auf der Karte und dann irgendwie, ja, dahin, ja, irgendwie zwei Bier, irgendwie, ja, okay, Weinkarte. Ja, was ist denn hier mit dem Kagami? Ja, nee, haben wir nicht, okay. Und das war so mit dem leichten Augenzwinkern, ja, zeig mir doch erstmal, ob du überhaupt Wein verstehst und ob du das überhaupt verdienst, so eine Polizei.
Die wollten dir den nicht geben?
Nein, stand auch nicht auf der Karte, aber die ganze Rückwand war voll mit leeren Flaschen und man wusste ja, dass es da ist. Okay. So, und dann fragst du halt nach irgendwo und dann haben sie gesagt, nee. Und war aber mit so einem leichten Augenzwinkern, so nach dem Motto, wenn du jetzt zwei richtige Flaschen bestellst, vielleicht finde ich dann doch noch eine Flasche Kagami. Hab dann doch zweimal richtig bestellt. Und dann haben wir uns da von 11 bis 16 Uhr irgendwie 3,5 Flaschen Wein irgendwie in den Kopf reingeschraubt. Und die letzte war dann doch ein Kagami zu einem sehr, sehr fairen Kurs. Das war schon echt cool. Da muss man ganz klar sagen,
sehr cool.
Freundschaft in Berlin sicherlich oder ehemals Cordoba. Ich münze das jetzt mal auf dem Willi um.
Willi runter.
Ja, so viel Geld, wie ich in Cordoba und in Freundschaft schon. Das immer mit Herz ist gerne, immer Toplin. In Wien, das Mast, auch ganz, ganz weit vorne. Was Steve und Matthias da machen, großartige Läden. Das sind so die Top-Läden, würde ich sagen.
Wenn man sich mit deutschem Wein beschäftigt, gibt es gewisse Weingüter, um die man früher oder später nicht herumkommt. Und das nicht selten aufgrund ihrer außergewöhnlichen und beständigen Qualitäten. Eines derer ist aus dem Südbadischen das Weingut Freiherr von Gleichenstein aus Oberrottweil. Unfassbar, wenn man sich überlegt, dass Chrissy und Johannes von Gleichenstein dieses historische Weingut bereits in 11. Generation führen. Und wenn man als Sommelier oder als Weinliebhaber auf ein solch traditionsreiches Weingut stößt, ist es manchmal richtig spannend, in die Geschichte zu schauen. Und die geht beim Weingut Freiherr von Gleichenstein bis ins Jahr 1490 zurück. Denn damals plante das Kloster San Blasin, einen Zehntkeller mit Zehnsteuer zu bauen. In diesen Zeiten hatten die Winzer noch den zehnten Teil ihrer Ernte als Abgabe, als Steuer zu leisten, welche zumeist in Klöstern eingelagert und im Zehntkeller bis zu 10 Jahre reifen durften. Bis das daraus resultierende Weingut jedoch in Betrieb genommen wurde, vergingen noch 15 Jahre. Denn für die Errichtung musste Holz verwendet werden und dieses musste in der Winterruhe der damaligen Zeit bei abnehmendem Mond geschlagen, geflößt und geräuchert und anschließend 10 Jahre trocken gelagert werden. Bis heute, also 500 Jahre, sind viele dieser aufwendig vorbereiteten Holzkonstruktionen ebenso wie der Weinkeller in seinem Originalzustand erhalten. Seit 1634 ist der Hof nun im Familienbesitz der Familie Freiherr von Gleichenstein. Und Freiherr Hans Joachim von Gleichenstein wandelte den damaligen landwirtschaftlichen Mischbetrieb in ein reines Weingut um. Aber das war gestern. Und auch in einem so traditionellen Weinbaubetrieb wie bei Freier von Gleichenstein möchte man natürlich nicht stehen bleiben und sich nur auf das gestrige berufen. Man denkt nach vorne, man versucht zeitgemäß zu sein. Und diesen Brückenschlag schafft man bei Gleichenstein absolut perfekt. 50 Hektar, fast ausschließlich klassische Burgundersorten, wachsen in der wärmsten Region Deutschlands, im Herzen des Kaiserstuhls. Und um genau zu sein, in Oberrottweil, der mit ca. 1800 Einwohnern größte Ort der 7 Weinbaugemeinden der Stadt Vogtsburg. Und hier in Oberrottweil finden sich auch die Paradelagen, der Oberrottweiler Eichberg und der Henkenberg, sowie dem sehr nahe, der legendäre Ehringer Winklerberg. Und ich durfte mich mit Johannes Köster, der seit 3 Jahren Kellermeister bei Freier von Gleichenstein ist, zu seinem aktuellen Herzensprojekt austauschen, dem 2022er Grauer Burgunder Reserve. Ein Wein, der zu 100% der Philosophie des Weingutes Freier von Gleichenstein entspricht, aber auch die Handschrift von Johannes Köster tragen darf. Die Reservelinie gibt es schon einige Jahre. Jedoch wurde im Jahr 2022 erstmals neben dem Weißburgunder und dem Spätburgunder der Grauburgunder in dieser Linie geadelt. Und das Interessante ist, dass man mit diesem Wein versucht hat, einen charaktervollen, aber einen nicht so imposanten, einen fruchtigen, aber einen nicht so leichten, also ein Bindeglied, von den Trinkweinen hin zu den absoluten Aushängeschildern zu finden. Und das ist die Reservelinie. Für den Grauburgunder wurden eigens 2000 Liter Fässer aus französischer Eiche in Frankreich gefertigt, die dieser Wein das erste Mal bewohnen durfte. Und ganz nebenher, so ein Fass kostet nicht weniger als 13.000 Euro. Da dieses explizit für den Grauburgunder ausgewählt wurde, hat man hierbei drauf geachtet, nachdem man für das hölzerne Heim des Weißburgunders eine ganz harte Toastung verwendet hat, für den Grauburgunder eine etwas kräftigere, aromenuntermalende Toastung zu verwenden. Und das spiegelt sich im Wein wieder. Neben diesen an Aprikose, an Eisdrops, an exotische Früchte, an florale Noten erinnernden Aromatik, hat man diese ganz leichten Karamell-, Mokka-, Schokoladen-, Kaffeenoten, die das Ganze ergänzen, untermalen und bereichern. Und das große Kunststück dabei ist, dieses als Bereicherung zu sehen, nicht als Dominanz. Und da wiederum kommt die einzigartige und besondere Handschrift von Johannes Köster zum Tragen. Denn wenn man ihn fragt, welche Art von Wein er produzieren möchte, dann sind es Weine, die von Frische geprägt sind. Weine, die eine Lebendigkeit haben. Weine, die eine Trinkfreude in sich tragen. Weine, die Charakter, aber auch Attraktivität. Und das mit einer unfassbaren Lebendigkeit ausstrahlen. Bewusst keine BSA, 7% Säure, wirkt dieser Wein knackig, frisch und trotzdem charaktervoll am Gaumen und ist somit ein absolut perfekter Speisebegleiter. Zeit gibt man ihm. Und so wurde der Jahrgang 2022 von dem Grauburgunder Reserve erst im Folgejahr, im September 2023, auf den Markt gebracht. Der Wein stammt zu einem Großteil aus dem Hausberg des Weingutes, aus dem Eichberg in Oberrottweil, mit seinen strukturierten Vulkangesteinsböden. Nicht ausschließlich, denn die frische Komponente ist Johannes Köster enorm wichtig. Deswegen sieht er einige Partien auf Lösboden gewachsen als frische Bereicherung. Und das braucht der Oberrottweiler Eichberg, denn in dem werden zeitweise im Sommer bis zu 50 Grad Celsius. Unglaublich, dass für diesen Wein 25 bis 30 Jahre alte Rebanlagen verwendet werden. Denn sonst wäre wahrscheinlich eine Tiefe und Komplexität in Verbindung mit dieser sprichwörtlichen Frische, dem Gaumengrip, dem Druck, der Geschmacksfülle und dieser enorm lange Nachhalt bei, man muss es nochmal betonen, 12,5 Volumenprozent nicht möglich. Und das, und auch das muss man betonen, für einen Privatkundenpreis von um die 15 Euro. Und daher, vielen lieben Dank für diesen so zeitgeistigen und all die anderen Weine, für die Arbeit und für die Unterstützung des heutigen Podcasts. Und auch ein großes Dankeschön der Handelsvertretung in Deutschland, dem Handelshaus Schlumberger.
Hast du einen Alltagswein?
Nein, das ist jetzt. Ich bin jetzt gerade im Frei, bin ich gerade aus Österreich wieder zurückgekommen und da dann auch wieder dieses Thema mit vermeintlich kleine Weine und das trinken wir zu Hause, wo ich ganz klar sage, möchte ich nicht. Und gestern noch mit einer Weingutsbesuch beim Karl Schnabel gewesen. Und dann probieren wir 5 Weine durch und dann fragt er, willst du nochmal zurückverkosten oder willst du so noch ein Glas trinken? Und dann habe ich auch gesagt, nee, das mit dem Alkohol müssen wir in der Branche, glaube ich, extrem vorsichtig sein. Bin der Letzte, der was gegen einen guten Vollrausch hat. Das macht Spaß, das ist lustig. Aber wenn du das, glaube ich, in deinen Alltag integrierst, verlierst du die Kontrolle darüber, was die Häufigkeit angeht. Wenn ich jetzt in Anfang August, ich weiß nicht, Silvanerfest, bist du vielleicht auch da? Hast du vielleicht von gehört?
Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen.
Ah, schade.
Ich hatte es eigentlich vor, weil ich mit Harald Scholl, wir hatten am Tag vorher, haben wir die Vinum Regionalverkostung und wir wollten eigentlich zusammen rüberfahren, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen.
Ja, schade. Da weiß ich, okay, da kommt, da ist der Jens Hugel ist da, Jan Hugel ist da, viele, viele gute Winzer, viele Freunde, die man nur selten sieht. Ja, okay, da muss ich mir ja nichts vormachen, da werde ich im Leben nicht nüchtern von ins Bett gehen. So, aber wenn ich dann halt irgendwie noch jeden Tag irgendwie eine offene Flasche Wein irgendwie zu Hause in der Wohnung habe, dann ist halt diese Schwelle zum Alkohol zu gering. Und ich meine, du weißt es ja selber wahrscheinlich auch, wie oft geht man dann gerade nach Feierabend, hier noch ein Feierabendbierchen, da noch ein Feierabendglas. Und wenn du das dann irgendwie hochskalierst oder so, ist schon viel. Ich glaube, dich hat noch nie jemand gefragt, ob du einen Alltagswein hast, oder?
Ich habe keinen Alltagswein, weil mich immer die Anzahl der Probeflaschen daran gehindert hat, irgendwie einen Alltagswein zu haben, aber es gibt Weine, die ich regelmäßig probiere oder die ich gut finde oder die ich für mich selber zum Einnorden oder zum Ankommen oder nach Hause kommen eigentlich immer ganz, ganz gerne genieße. Und manchmal sind es eben auch gewisse Winzer, wenn du beim Riesling bist, ich mag Breuer unglaublich gern, ich mag Lützerath unglaublich gern. Also sind es verschiedene mehr oder weniger Weinstile, die ich mehr oder weniger so als meinen Haustil oder meinen Homestil dann irgendwie bezeichnen würde. Und gar nicht so den expliziten Wein.
Aber wie siehst du das?
Für mich ist eigentlich immer mehr die, für mich ist immer so ein bisschen mehr die Frage, was ist Wein für einen? Ist es mehr nach Hause kommen oder ist es mehr die Entdeckerwelt? Also trinkt man Wein zum Spielen oder eher für dieses Homie-Gefühl?
Für mich ist Wein unterwegs sein. Nicht zu Hause. Ich versuch's. Also ich habe Wein zu Hause, wahrscheinlich sogar viel zu viel. Aber ich will zu Hause, Covid war da sicherlich die einzige Ausnahme, will ich zu Hause, also mit dem Trinken per se, zu Hause eigentlich nichts zu tun haben, auch nicht so irgendwie beim Kochen oder so, sondern da möchte ich wirklich sagen, okay, das ist nicht dogmatisch eine alkoholfreie Zone, aber es ist für mich dann immer, was auf Arbeit stattfindet oder wenn ich unterwegs bin, da versuche ich eine Trennung irgendwie da zu haben. Aber wie siehst du das im Kontext zu früher, was Alkoholmenge angeht? Ist es vom Trinkverhalten bei dir, als du noch in der Gastro warst, mehr unterwegs gewesen oder auch mehr zu Hause?
Das hat sich bei mir in den verschiedenen Phasen total unterschiedlich gestaltet. Also früher zu Lehrbachzeiten war es teilweise schon relativ krass, wenn man natürlich diese vielen verschiedenen Sachen irgendwie noch probieren wollte. Da habe ich dann schon sehr intensiv probiert. Ich hatte auch die witzige Situation, dass ein guter Freund damals zu Lehrbachzeiten mit in der Küche gearbeitet hat, der Andreas Döllerer. Und der, die haben ja einen Weinhandel in Österreich.
Du hast mit so Döllerer zusammengearbeitet?
Ja, im Lehrbach, genau. Und sein Vater hat es wahnsinnig gut mit ihm gemeint und hat ihm regelmäßig Care-Pakete geschickt, damit er eben nicht den deutschen Wein trinken muss. Und da haben wir aber nicht wenige Abende dann bei ihm dann gesessen, nachdem wir dann irgendwie vorher bei uns gesessen haben und die ganzen österreichischen Weine dann durchprobiert. Und da habe ich so meine Liebe zum österreichischen Wein entdeckt, aber natürlich auch unfassbar viel probiert, getrunken. Und eine gute Zeit gehabt, aber irgendwann hört es dann auf, wo man da auch so ein bisschen vernünftiger wird. Für mich gab es das Credo eigentlich in der Weinbar immer, dass ich zum einen nie mit Gästen trinke, auch nie im Beisein von Gästen trinke und möglichst eigentlich in der Bar nie trinke, weil dann, also da war für mich immer so diese No-Go-Zone, wo ich gesagt habe, da kenne ich die Grenzen irgendwo nicht. Ich mag es manchmal, gerade wenn ich zum Beispiel schreibe. Also ich trinke und trinke gerne zu Hause. Das ist entgegen vieler für mich kein No-Go. Und mag es total gerne, wenn ich zu Hause irgendwas schreibe, dann diesen entspannten Gefühlscharakter von einem Glas Wein zu genießen. Oder wenn ich koche oder wenn Freunde da sind. Und ich genieße das zu Hause und zelebriere es dann total zu Hause. Und da genieße ich gerne. Natürlich auch total gerne, wenn ich ausgehe. Aber egal, ob ich zu Handelszeiten, in Weinbarzeiten, habe ich eigentlich fast nie bewusst im Betrieb getrunken.
Boah, ich glaube, da kann man das wahrscheinlich sogar darauf runterbrechen, ob man es jetzt im Betrieb runterbricht oder auch zu Hause. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich eine Area schafft, wo man sagt, hier kein Wein.
Genau, dass man kontrolliert, also dass man es kontrollieren kann in irgendeiner Form. Für mich gab es mehr oder weniger auch das Credo, dass ich in der Weinbar, das war jetzt meine längste zuletzt Zeit, dass ich nur an bestimmten Tagen Wein trinke und an gewissen Tagen eben nicht. Also jetzt egal ob zu Hause oder auch in der Bar probieren oder sonstiges. Also dass ich da immer ein Auge drauf habe und das eben nicht fließen lasse. Kalifornien habe ich noch vergessen, da haben wir eigentlich nur, da waren wir glaube ich nur voll.
California Dreaming.
Da war ich ja noch jung, da war ich irgendwie 22 Jahre oder so. Ja. Das Schlimme war, wir hatten da so ein Haus mit, also wir haben uns ein Haus gemietet mit 4 jungen Leuten, die das gemietet haben mit Pool und irgendjemand hat immer Leute mitgebracht und das war dann sehr spaßig.
Ja, das finde ich, zurückdenke in den ersten Jahren in Berlin, wenn da irgendwie Weinverkostungen waren auf dem Sonntag oder auf dem Montag, wenn man frei hatte. Ja, da hast du erstmal eine Flasche Champagner und eine Flasche Riesling irgendwie zu zweit oder zu dritt als Apéro getrunken, bevor du auf die Weinmesse bist. Und einen Spucki hast du nicht gesehen. Das sind ja auch Sachen, das macht man heute nicht mehr. Und auch wie du sagst, auch mit diesen Credos, mit dem Gast trinken, mache ich nicht. Es ist aus zweierlei Sicht. Auf der einen Seite musst du dann irgendwie, also würde ich dann versuchen wollen, jedem Gast gerecht zu werden. Und dann musst du mit dem trinken, dann musst du mit dem trinken, dann musst du mit dem trinken. Dann kommst du dann da irgendwie schon auf deine Menge. Dann finde ich, gerade kriegt man dann irgendwelche tollen Weine meistens angeboten. Wo ich dann auch sage, so zwischen Tür und Angel oder zwischen diesen 1-2 Minuten, die ich jetzt bei dir am Tisch habe, jetzt wirklich einen tollen, seltenen, großen Wein oder irgendwie sowas einfach nur schnell runterzukippen, wird diesem ganzen Wein nicht gerecht. Wenn du möchtest, dass ich es probiere, lass mir einen kleinen Schluck über. Wenn wir nachher den Laden zusperren, wenn alle weg sind, wenn ich mich hinsetzen kann, dann gerne, aber nicht dieses zwischen Tür und Angel trinken. Das ist etwas, was ich mir über die Jahre wirklich versucht habe abzugewöhnen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Wo ist für dich der absolut perfekte Ort für Wein? Also wo du sagst,
auf dem Weingut.
Wein einfach sein.
Auf dem Weingut?
Ja, auf dem Weingut.
Echt? Ja, da wo er gemacht wird. Das ist, wenn ich daran denke, die tollsten Weinmomente sicherlich auf Weingütern gewesen. Sei es, wenn du oben bei Odinstal auf der Terrasse sitzt, guckst dir den Sonnenuntergang an, wie da die Sonne untergeht, wie das Feuer über der BASF angeht. Dann vor 3 Jahren in Südtirol beim Martin Goya gewesen. Du sitzt da irgendwie draußen, du siehst diesen Nebel so in diesen leichten Pergola-Anlagen aufziehen, hast da irgendwie coole Sachen von ihm im Glas. Marion hat Schüttelbrot gemacht. Was willst du denn mehr? Das Leben kann so einfach, so cool sein. Das sind immer die Momente, wo ich mir sage, okay, scheiß auf Gastronomie, ich bleib jetzt hier und mache einfach nur Kellerhelfer.
Wolltest du mal ein Weingut haben? Also war das für dich mal, oder kannst du dir das vorstellen, selber mal Winzer zu werden?
Ich habe einen Wein gemacht in Covid mit einem sehr guten Freund an der Mosel. Michael Wagner von Wohlgemuter.
Selber?
Ja, ja. Der hat eine kleine Findling-Anlage gehabt. So eine Rebsorte, die gibt es nahezu nicht mehr. Und das ist eine Nichtschnittanlage gewesen, die er wollte eigentlich liegen lassen. Und wir haben abends davor Traubenmessung gemacht oder 100 Traubenprüfung gemacht, um zu gucken, wo wir am nächsten Tag lesen gehen, ob es von den Säurewerten her passt und so weiter. Und dann fahren wir an dem Stück vorbei und dann frage ich, was ist eigentlich damit? Sagte er, ja, ist meins, aber ja, nee, lass ich liegen, rode ich nächstes Jahr. Ich sage so, was ist denn das? Findling. Guck ihn an, Findling, was ist Findling für eine Rebsorte? Ja, irgendwas zwischen Auxerrois und Weißburgunder oder sowas, weiß keiner. Ja, und was machst du damit? Ja, nix. Dann fahre ich morgen eine Stunde, bevor wir mit dem Team rausgehen, fahre ich hier hin mit einer Tonne, lese ich das alleine und dann Hydropresse und dann machen wir da, gucken wir mal, ob ich irgendwas gelernt habe in der Zeit. Und ja, sind dann, ich glaube, so knapp 200 Flaschen geworden oder sowas. Auf Glasballons haben wir das dann vergoren, Mini-Schwefelgabe unfiltriert und war eigentlich dann so ein bisschen als Spaßprojekt gedacht, was immer dann so unter Freunden, Family, was weiß ich was, verteilt. Oh ja. Und dann kam die Invasion von den Russen auf die Ukraine und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir machen da nur einen kleinen Aufkleber drauf, sprayen die Ukraine-Flagge drauf, verkaufen das im Dreierpaket über die Weintauschbörse da oder WKA oder wie das da hieß. Ja. Nehmen aber kein Geld dafür, sondern die das haben wollen, sollen mindestens ein Fuffi, ich glaube ein Fuffi war es, an Ärzte ohne Grenze spenden. wer mehr geben möchte, gibt mehr. Wow.
Mega Respekt.
Jetzt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, gucken wir immer mal wieder irgendwie so eine kleine Parzelle pachten an der Mosel. Wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts werden, weil ich habe keine Lust auf Riesling. Aber eventuell mache ich dieses Jahr was mit Traubenzukauf aus einer Bioproduktion da unten. Kleiner Stahltank, dann mal schauen. Aber so komplett eigenes Weingut, das Ding ist, ich habe den größten Respekt davor. Du stehst da wirklich 360 Tage, 365 Tage und dann kannst dir eine Woche vor der Lese, geht ein Hagelschauer drüber und dann, ja, alles klar, außer Spesen nicht, also nein, nicht mal Spesen, aber das könnte ich nicht.
Aber wenn du so freie Wahl hättest, wäre schon deine Wahlheimat Mosel, oder
ja,
würdest du
ja,
dann
ja, ja, ja. Ich bin
doch Mosel. Österreich oder?
Na, es gibt viele, viele, viele coole Regionen, aber ich glaube aufgrund der Verbundenheit und auch meiner Historie, ich stand das erste Mal bei Clemens Busch im Weinberg im Sommer in 14, habe meine erste Lese bei Clemens gemacht, also Steillagen geproofed bin ich. Und ich liebe es da einfach. Ich finde gerade Schiefer in der Kombination mit sowas wie Riesling, Müller-Thurgau oder Weißburgunder finde ich unglaublich spannend. Und dann ist ja auch Mosel auch noch günstig.
Ja, wenn den Arbeitsaufwand siehst. Also
nein, ich meine nur vom Boden her. Aber Arbeitsstunden, das darfst du als Moselwinzer, glaube ich, nicht rechnen. Weil da fängst du
Steillage, verschätzt du, wie viele Stunden oder weißt du es?
Oh, ich glaube 60% mehr als im flachen Stunden. Ich habe es also sicherlich gehört.
Man sagt jetzt so Handarbeit normalerweise zwischen 300 und 600, ja. In der normalen Lage, Steillage bis zu 2400 Stunden.
Irgendwie so. Das,
ja. Fand ich so krass, also es überhaupt nicht darstellbar preislich dann irgendwo.
Was in dem Kontext ja immer vergessen wird, wenn drauf geschimpft wird, ich meine, bin der größte Gegner von Glyphosat und dem ganzen anderen Dreck, was da in der Vergangenheit in den Weinbergen reingekippt wurde, wo ich aber sage, okay, dann geh in die Region, sprich mit den Menschen, die gerade in den 60er, 70er Jahren da den Wein gemacht haben, als da dann Bayer mit dem Glyphosat um die Ecke kam. Das war ja für die ein absoluter Segen, dass du da nicht mehr die x Stunden mit der Hacke raus musstest, sondern okay, gibt es ein Mittel, gibt es drauf, auch ohne das Nachdenken über die Folgen. Ich meine, sind wir ja heute weiter. Wer es heute noch macht, okay, Trottel, hat es nicht verstanden. Aber wenn man drauf schimpft auf die Generation früher, ich meine, die sind froh darum gewesen. Ja. Da muss man immer so ein bisschen kontextualisieren, glaube ich. Es geht uns leicht.
Wenn ich kurz einmal schwenken darf, bevor ich meine nächste Frage habe, weil die bezieht sich eigentlich auf die Vorfrage, aber bevor ich das vergesse, gib mir mal bitte ein Argument in der Natural-Weinszene oder in der biodynamischen Weinszene zum Thema Schwermetall und Kupfer.
Ist es...
Ist ja das ganz große Diskussionsthema dabei, also wo ganz viele sagen, ey, eigentlich finde ich ja Bio gut, aber die ballern da so viel Kupfer rein, das ist ja totaler Quatsch.
So viel ist es ja gar nicht.
Ich finde das Sammeln von Argumenten dabei wirklich sehr, sehr hilfreich.
Naja, die zwei Argumente, die ja dabei immer aufgeführt werden, ist A, die Mehrspritzungen, die gemacht werden über die verschiedenen Tees und die anderen Wirkstoffe und halt die Kupferbelastung, die, wie du sagtest, sicherlich ist Kupfer ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Aber auch damit wird, glaube ich, sehr reflektiert umgegangen, dass wirklich nur das Mindestmaß gespritzt wird. Ich meine, dafür gibt es ja auch entsprechende Auflagen. Und das Thema bei den anderen ist ja mit den Mehrspritzungen, die Bodenverdichtung ist ja, wenn du die Bodendecke zulässt, ist es ja gar nicht das große Problem. Jetzt gerade wieder mit Karl gesprochen vorgestern. Der spritzt ja auch seine Tees und die Präparate und so weiter und so fort. Aber wenn du da eine Bodendecke hast, die nie aufgemacht wurde, wo maximal gewalzt oder vielleicht nur einmal gemäht wird oder sowas, dann ist das Bodenverdichtungsthema ja nochmal was ganz anderes, als wenn du da deine klassischen 3-4 Spritzungen klassischer, systemischer Pflanzenschutz machst und dann eventuell noch mit dem Vollernter drüber juckelst, dann ist das ja wesentlich schlimmer.
Gibt für mich immer, oder was ich immer so erstaunlich finde, dieses Grenzdenken, also dass auch egal auf welcher Seite du stehst, du hämmerst immer gegen den anderen und versuchst eigentlich ganz, ganz selten die Vorteile oder auch die Gedankenwelt der anderen anzunehmen. Also wenn du konventionelle und Natural Wine Produzenten irgendwo nimmst. Und manchmal stehen wir, finde ich, als Zombies dazwischen und werden von beiden Seiten mit voller Überzeugung zugeballert. Und du weißt manchmal nicht, was richtig oder was falsch ist. Und so dieses Kupferthema ist so ein Thema, was dermaßen ausgereizt wird. Was ich manchmal so ein bisschen schade finde, ist entweder so auf dieses herunterzubrechen oder eben auch da keine Aufklärung zu betreiben in irgendwelcher Form. Deswegen mag ich sowas auch mal ganz, ganz, ganz gerne zu hinterfragen oder mag ich das, dieses zu hinterfragen.
Du wirst ja als Zombie, darüber müssen wir uns ja auch im Klaren sein, oft sehr, sehr oft instrumentalisiert. Gerade wenn du ein gewisses Zombie nimmst mit einer gewissen Strahlkraft oder mit einer gewissen Lautstärke. Und wie du sagst, du kriegst ja selten die ganze Wahrheit irgendwo erzählt. So.
Und glaubst du, dass die Winzer die nicht wissen, oder glaubst du, dass es bewusst
Na,
getäuscht
es,
wird?
na, es ist, ich glaube, es, die, die, die Weinwelt wird sich, oder viele machen sich die Weinwelt da gerne einfach, indem sie das in Schwarz und Weiß auftrennen. Und der Georg Meissner hat letztes Jahr auch beim Biodyn-Workshop für mich was sehr, sehr Prägendes gesagt, wo er gesagt hat, natürlich steht bei ihm Biodynamie maximal auf der Stirn drauf und er wird immer dafür eintreten. Aber er hat auch gesagt, wir müssen es schaffen, mit allen, die im Weinbau tätig sind, zu sprechen. Es wäre das Fatalste, wenn wir diese Schwarz-Weiß-Malerei einfach immer weiter treiben, weil die Herausforderung, Stichwort Klimawandel, die ist so viel größer, dass wir uns das gar nicht leisten können in diesem Schwarz-Weiß-Denken und meins ist richtig und deins ist ultima falsch, sondern wir müssten eigentlich gucken, dass wir alle an einen Tisch kommen oder dass alle an einen Tisch kommen und dass man grundsätzlich über Lösungsansätze spricht. Wie kriegen wir das hin mit Bodenverdichtung? Wie kriegen wir das hin mit dem Wassermanagement? Wie kriegen wir das hin, Artensterben, Blühstreifen, Biodiversität? Weil auch da konventionelle, ich meine, die sind ja auch nicht doof, die sehen ja, was passiert. Und wenn ich das jetzt aus dem Burgenland irgendwie sehe, gut, die letzten 2 Jahre waren relativ feucht, aber davor die beiden Jahre waren brutal trocken. Da hatten sie Angst, dass der Neusiedler See austrocknet. Wenn du dann in den Seewinkel guckst, wo Bewässerung ein elementares Thema ist, aber wo du von Regierungsseite aus dann so langsam die Sachen hörst, so, ja, okay, so ewig funktioniert das nicht mehr mit der Bewässerung, dann muss zusammen umgedacht werden. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Das finde ich auch, dass gerade in dem, oder es gibt manche überschneidende Punkte, wo sie halt alle in einem Boden sitzen und in einem Boot sitzen, Entschuldigung, und wo man einfach gemeinschaftlich nach vorne blicken sollte. Wenn ich zurückspulen darf, Weingut ist für dich das absolute Optimum, um Wein zu genießen. Findest du, man kann Wein sonst inszenieren? Also, dass man einen Ort erschaffen oder künstlich erschaffen kann, wo Wein perfekt brilliert oder wo man ihn perfekt genießen kann, und was gehört dazu?
Schaff eine Komfortzone, sodass du
Okay.
bequeme Sitzmöbel, ein angenehmes Licht, eine angenehme Lautstärke, eine angenehme Temperatur. Das funktioniert in vielen guten Bars sicherlich auch. Wirst du ja dir sicherlich auch drüber Gedanken gemacht haben, als du deine Weinbar eröffnet hast. Mal mit der Gastro-Erfahrung. Es fängt ja wirklich beim Entree ein. Wie wirkt es? Wirkt es einladend? Wirkt es zu dunkel? Und sitze ich gut? Wenn ich nicht gut sitze, dann kann ich mich nicht auf den Wein einfallen lassen. Und da wirst du ja auch mit deiner Erfahrung wahrscheinlich irgendwo ein paar Sitzproben gemacht haben, bevor du da irgendwelche Stühle gekauft hast.
Ich habe ein Café übernommen und habe da die Weinbar rein implantiert sozusagen. Also waren viele Elemente schon gegeben.
Ach so, okay.
Und dadurch hatte ich da nur geringe Wahlmöglichkeiten. Bei mir war wirklich es gab für mich in diesem Lokal, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Ich bin normalerweise nicht über esoterisch angehaucht, aber du bist in dieses Haus reingekommen und du hast dich sofort wohlgefühlt. Und das fand ich gerade in den ersten Tagen oder in den ersten Phasen fand ich das ganz außergewöhnlich. Leute kamen rein, wollten nur einen Espresso trinken und blieben 5, 6 Stunden. Oder Leute kamen rein und haben schon beim Reinkommen gesagt: Wow, hier fühlt sich das gut an. Also ganz nüchterne Leute. Und mir ging es auch ähnlich so im Lehrbach. Ich finde, Lehrbach hatte damals auch so eine ganz eigene Aura. Und viele, die dort mal gearbeitet haben oder dort waren, haben das bestätigt. Es hat so was Gutmütiges gehabt, das Lehrbach. Und das war im Prinzip bei der Bar auch das, was wir machen konnten, was ich unglaublich wichtig fand und abendbestimmt fand oder tagesbestimmt, ist mit der Musik zu spielen. Also ich finde, du kannst mit Musik sowohl Weingefühle als auch so Gesamtgefühle oder Abendgefühle steuern oder die Stimmung der Leute auch steuern. Und das haben wir manchmal so ein bisschen experimentell oder ein bisschen provokant gemacht und interessant, dass teilweise komplette Weinbestellungen umstrukturiert wurden, weil es eine andere Musik war.
Bei dem Thema mit der Musik bin ich vielleicht dann, falle ich glaube ich immer ein bisschen mehr in die Restaurantleiterrolle wieder zurück, weil ich über eine Studie gelesen habe und man selber es ja irgendwo auch weiß, dass du bis zu einer gewissen Beatfrequenz das Tempo einfach höher hast. Die Leute bewegen sich schneller. Als wenn du da jetzt irgendwo im Jazz oder weiß ich was unterwegs bist. Und wenn du da irgendwo, ich glaube 70, 78 oder irgendwie sowas war das, wenn du das irgendwie relativ konstant hast, dann bewegen sich die Leute schneller. Und das ist ja gerade im Service dann schon ein Argument, wo ich sage, so, ja, okay, wenn ich das unterbewusst über die Musik steuern kann, dann nehme ich das Tool doch ganz gerne mit. Und vielleicht trinken die Leute auch schneller, müsste man nochmal an Geisenheim geben. Wenn sie schneller trinken, trinken sie mehr.
Wirklich sehr krass. Und welche Musik findest du persönlich passt zum Wein? Also hast du irgendwie eine, wenn du sagst, ich will jetzt entspannen, ist da irgendwie, oder was magst du normalerweise?
Na, ich Musik? Also ich bin ja im deutschen Hip-Hop zu Hause oder im Rap, okay, oder im Hip-Hop insgesamt. Ich weiß nicht, ob das immer so zum Wein passt. Ich muss aber immer sagen, dass für mich Musik extrem mit der Tagesstimmung zusammengeht. So, hast du einen guten Tag, ist es eher ein bisschen funkiger. Und wenn ich auf dem Weg zur Arbeit entsprechend irgendwas Funkiges höre, könnte man wahrscheinlich sogar anhand der Lineups oder was man an Flaschen aufmacht und was man empfiehlt, schon eine gewisse Prägung des Tages nachempfinden. Hört man eher Schweres, eher Pathos, sind die Weine wahrscheinlich auch eher schwerer, eher dunkler, eher stiller.
Ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen auch von der Location abhängig, wo du arbeitest oder welchen, also wo du die Weine aufziehst. War dein Weinservice eigentlich in den verschiedenen Locations unterschiedlich? Also Brandenburger Hof, Frankfurter Hof, Taubenkobel, Chairs, so die Grundart des Weinservice oder sagst du, das ist meine Handschrift und ich mache die Weine immer mit einer Hand auf?
Na, ich würde sagen, auf die Gegebenheiten ganz klar angepasst. Ich glaube, der Jürgen Hammer sagte es ja auch in einer der letzten Folgen, dass der Service an sich hat sich ja komplett verändert. Den letzten Geridon, den ich wirklich an den Tisch hin und weg geschoben habe, das war im Waldorf, im Frankfurter Hof, hatten wir dann schon wieder feststehende Geridons. Da hat man dann vielleicht noch ein bisschen was dran gemacht. Im Taubenkobel hatten wir keine Geridons in dem Sinne, dass wir daran gearbeitet haben. Und jetzt im Chairs habe ich, glaube ich, gar keinen Platz dafür, sondern muss ich am Tisch arbeiten oder in der Luft arbeiten. Und wenn ich daran zurückdenke, vor Jahren Restaurantleitung gehabt in Konstanz, auch mit da waren auch Geridons zum Arbeiten da. Hier wurde jeder von mir maßgeregelt. So, wir sind hier nicht bei der Lufthansa, wir arbeiten nicht in der Luft. Da ist ein Tisch, stell die Pulle auf den Tisch und mach die Flasche ordentlich auf. Wenn jetzt mein altes Ich mir beim Arbeiten zugucken würde, heute würde er wahrscheinlich auch sagen, Junge, was hast du denn da jetzt gemacht?
Und was bist du am meisten? Also was ist dein Stil? Ist es so mehr der Geridon-Service oder ist es der Luftikus?
Ja, Luftikus im Moment.
Okay, auch von
also momentan würde ich.
Also bist du das? Bist du eher der lockere Typ? Oder?
Nein. Ich hätte, also im Moment Luftikus aufgrund der Situation. Ja. Ich hätte schon ganz gern Geridon und ein bisschen Platz am Tisch. So, ja. Ich finde, also Platz hat immer was mit einer gewissen Großzügigkeit zu tun. Das ist ja genauso wie mit Zeit. Und wenn du am Geridon alles da hast, dann verschafft dir das Geschwindigkeit. Geschwindigkeit gibt Zeit und Zeit gibt mir Zeit für den Gast, die ich vielleicht eine halbe Minute mehr für den Gast habe, als dass ich da irgendwo durch die Gegend laufen muss und gucken muss, wo ich die Flasche jetzt irgendwo hinstelle, wo packe ich die Gläser hin oder sowas. Das, also da bin ich schon dann doch sehr, sehr von der Klassik geprägt. Geridon-Platz, doch, das ist schon das, was besser ist.
Sommeliers kümmern sich um Wein, das in erster Linie. Aber natürlich sind sie auch die Genussmanager in einem Restaurant und sollten dementsprechend auch um all die anderen Genusselemente wie Tee, Kaffee, Zigarren, Käse, aber auch um die große Welt der Spirituosen wissen. Und die ganz besondere Aufgabe für viele Sommeliers ist es nicht nur, die Textbook-Elemente zu kennen, sondern die ganz besonderen Produkte zu finden. Und so besondere Produkte liefert das Haus Le Bienheureux als einer der renommiertesten Spitzenproduzenten für Spirituosen aus Frankreich. Gegründet wurde diese Manufaktur, die sich ausschließlich auf traditionelle Destillationsverfahren spezialisiert hat, von zwei leidenschaftlichen Enthusiasten, die den französischen Spirituosenmarkt revolutionieren wollten. Und so kombiniert Le Bienheureux handwerkliches Können mit modernster Technik, um einzigartige und richtig raffinierte Produkte zu kreieren. Die gesamte Produktpalette reicht von außergewöhnlichen Whiskys hin zu edlen Rums und feinsten Likören. Und neben der Handwerkskunst ist es Le Bienheureux sehr wichtig, den unvergleichlichen Charakter der Region, aus denen die jeweiligen Produkte stammen, in deren Produkten erkennbar wiederzuspiegeln. Und genau das gelingt kaum jemand in der Spirituosenwelt. Wie sie selber sagen, liegen 80% des qualitativen Endprodukts in der Auswahl der Rohstoffe. Deswegen geht man auf Le Bienheureux keine Kompromisse ein und erzeugt so Produkte, die sich absolut von der Masse dieser Spirituosenwelt abheben und jedem Kenner und Liebhaber ganz besonderer Tropfen ein Begriff sein sollten. Natürlich ist Frankreich bekannt für seine außergewöhnlichen Obstdestillate, für seine Branntweine. Doch wenige wissen, dass dieses Land noch ein weiteres Ass in der Hand hält. Den französischen Single Malt Whisky. Und gerade in den letzten Jahren hat in der Welt der Whisky-Liebhaber dieser aufsteigende Stern am Spirituosenhimmel enorm an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Und so ist Belvoir aus einer gemeinsamen Leidenschaft für Wein und der geteilten Begeisterung für Whisky durch die beiden Vollblutwinzer im Bordelais, Jean Mouex und Alexandre Sirec entstanden. Belvoir ist altfranzösisch und bedeutet zum einen der schöne Weg, zum anderen aber auch einen neuen Weg gehen. Das Ergebnis ist der erste französische Triple Malt Whisky, der zu 100% aus französischen Zutaten hergestellt wird. Alle Belvoir Whiskys bestehen zu einem Blend aus drei Single Malts, die aus der Charente, aus Nordfrankreich und aus dem Elsass stammen. Nach 3 bis 8 Jahren Reifezeit in Eichenfässern in den verschiedenen Destillerien bekommt jeder Whisky sein eigenes Finish in den Kellern von Belvoir. Teilweise in Weinfässern der hochwertigsten Bordeaux-Weine. So hat jeder Belvoir Whisky seinen ganz eigenen Charakter. Belvoir ist Whisky mit französischem Lebensgefühl, perfekt umgesetzt in den Farben der Tricolore. Und ganz besonders hat mich der Belvoir Blanc fasziniert. Sauternes-Weine sind das besondere Fundament für die Geschmacksfaszination des Belvoir Blanc. Er kommt sofort, nachdem die Sauternes das Fass verlassen haben, in ein Cru Classé Sauternes-Weinfass. Dadurch wird der Einsatz von Schwefel komplett vermieden und der Whisky nimmt die frisch-fruchtige Aromatik des Sauternes während der 6 Monate Reifezeit unmittelbar auf. Der Belvoir Blanc besticht mit einem intensiven Duft. Nach getrockneten Feigen, Honig, würzigen Noten, nach Zimt und nach Kardamom. Was ja doch recht ungewöhnlich für die sonst etwas modrige Whisky-Welt ist. Am Gaumen unfassbar geschmeidig. Fruchtig, mit herrlichen Nussaromen und einem wunderbar seidigen Mundgefühl. Und somit hat man mit diesem Belvoir Blanc Finition Sauterne Whisky aus Frankreich ein Produkt, was einzigartig, was unvergleichbar und was unverkennbar ist. Und das schlichtweg und einfach begeistert. Vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für die Unterstützung dem Hause Le Bienheureux und dem deutschen Handelspartner Schlumberger.
Was gehört für dich alles zum Weinservice? Also klar, Flasche aufmachen, dann einschenken, tralala, also die Klassiker, aber darüber hinaus noch irgendwas? Also bist du da irgendwie noch kreativ, dass du... Ich finde persönlich so schade, dass so ganz, ganz viele Sachen total in Vergessenheit geraten sind. Ich kenne es von früher von Ducasse, da wurde das Etikett noch abgelöst und du hast danach dann Menükarte mit dem Etikett bekommen. Also solche Sachen, weißt du, dieses Weiterdenken, das gibt es gar nicht mehr. Abgesehen davon, dass du die Etiketten kaum noch ablösen kannst, was ja auch teilweise richtig ist. Aber machst du irgendwas Extravagantes außer dekantieren, vielleicht nur avinieren, Korken also präsentieren, tralala, oder?
Avinieren, Korken präsentieren, gerade bei gereiften Wein, das mache ich schon, mit am Kellnermesser dann, also auch schon so, wie man es früher gelernt hat, nicht den Korken anfassen, weil der wird ja kontaminiert von dem Handcremegeruch, den man dann irgendwie gegebenenfalls hat. Etiketten ablösen ist ähnlich wie die Frage, ja, können Sie mir die Weine denn nochmal aufschreiben, die wir heute Abend getrunken haben? Nee, mache ich nicht, aber ich stelle dir die Weine hin, fotografiere es dir ab. Jeder hat ein Smartphone, wenn es nicht gerade geklaut oder verloren ist. Und ansonsten ist es ja eine Zettelwirtschaft in den Handtaschen oder irgendwie sowas. Und dann schmeißt du den Zettel weg und dann ist es ja wirklich weg. Und oft genug begegnet einem das ja auch, dass Gäste sagen, ja, das und das haben wir getrunken. Oder ja, einen Weißen aus der Steiermark. Ja, haben Sie das noch? Ja, das habe ich fotografiert. Dann hast du ein Bild und dann kannst du damit ja arbeiten, was der Gast ganz gerne trinkt. Ansonsten karaffieren, avinieren, ja. Ich glaube, dass zu wenig karaffiert wird.
Ja, gerade bei der Art von Wein, die du ausschenkst, ich glaube, die brauchen ja oft eine ganz andere Luftzufuhr oder eine ganz andere.
Also ich brauche am Abend bestimmt 5, 6 Karaffen über das ganze Restaurant. Und wenn eine Karaffe dann weingrün gemacht ist, dann geht da halt danach dann auch noch der Rotwein dann irgendwo mit rein, weil es tut dem Wein ja einfach nur gut. Aber ich glaube, dass das auch oft aus einer falschen Intention herausgemacht wird, einfach nur ein Wein karaffiert wird, der es gar nicht bräuchte, einfach nur um dem Gast eine Show zu zeigen. Davon bin ich kein Fan, aber wenn es Sinn macht, unbedingt karaffieren.
Wie unterscheidest du? Also hast du da
nach
ist ein Gefühl
nach
oder
Geschmack?
Ja. Okay.
Gefühl, Geschmack, Erfahrung anhand der Weine. Das ist ja das, was man sich über Jahre hinweg aufbaut, wo man sagt so, ja okay, ist jetzt irgendwie mit dem ersten Schluck ganz nice, aber wenn du es wirklich haben willst, dann muss das Ding da auch relativ hart und tornadomäßig in die Karaffe reingehauen werden, weil der braucht einfach die Luft, damit sich die Reduktion dann gegebenenfalls löst.
Was ich teilweise richtig spannend und sehr außergewöhnlich finde, was nahezu niemand macht, ist Halbkaraffieren. Also dass nur die Hälfte der Flasche karaffierst, dann erstmal den einen Teil ausschenkst und dann später den anderen. Also zuerst den karaffierten, dann den nicht karaffierten und dem Gast damit auch demonstrierst und selber auch erlebst, was mit dem Wein eigentlich passiert ist. Und das ist manchmal so ein Eye-Opener, wo du ganz klar zeigen kannst, darum machen wir den Kram.
Da finde ich, der kürzt zum Dialog. Also ich habe es jetzt letzte Woche, lustig, weil du es sagst, der Gast Flasche aufgemacht, ich habe die Karaffe mit dabei, Diskussion mit dem Gast oder das Gespräch mit dem Gast, ich würde ihn in die Karaffe geben. Er sagt, ja, bist du dir sicher? Ich finde ihn jetzt schon eigentlich ganz gut. Okay, wir können es ja vorschlagsweise machen, halb in die Karaffe, halb in die Flasche und dann trinkst du erstmal die Karaffe und siehst dann, wie sich der Wein in der Flasche verhält. Das ist ja, das hat ja dann den Mehrwert für den Gast. Das ist ja dann auch wieder diese Aufmerksamkeit dem Gast schenken. Hey, ich nehme mir Zeit für dich, wir überlegen jetzt ganz kurz zusammen, wie können wir für dich dein individuelles, perfektes Weinerlebnis schaffen. Weinerlebnis ist ja immer individuell. Das geht ja da schon los um die Temperaturgeschichten, karaffiert, nicht karaffiert, in welchem Glas möchtest du das haben, auch wenn ich es persönlich teilweise also unsinnig finde, ein Champagner im Burgunderglas zu servieren. Wenn der Gast das möchte, ja bitte, dann soll er es doch haben. Das ist mir doch wurscht.
Du findest es unsinnig?
Es gibt Champagner, also ich habe schon einen großartigen Krug aus einem Burgunderglas getrunken,
ja.
Aber es gibt auch deswegen, Champagner,
das
wo ich sage. Ja, also ja. Sicherlich auf die Champagner-Kategorie, aber einen einfachen Basis-Champagner für einen offenen Ausschank, der gehört nicht in die Sektflöte, aber der muss auch nicht ins Burgunderglas.
Ja, der ist überfordert. Aber hast du sonst Grenzen?
Ja, ich würde es dir nicht zusammenkippen. Ich bin in meiner Zeit, als ich da in Flensburg noch war, mein Vater hat auf Sylt gelebt, da waren wir in der Sansibar essen. Ich habe vom Wein noch keine Ahnung gehabt oder nahezu keine Ahnung gehabt. Und ich wusste aber, okay, was teuer ist oder wo teure Weine herkommen. Und dann waren wir in der Sansibar und am Nachbartisch habe ich mitbekommen, dass sie sich einen 86er Mouton bestellt haben. Ich bin 86er Jahrgang, deswegen brennt sich sowas vielleicht dann auch immer ganz stark ein. Und eine Flasche Cola dazu. Und dann siehst du das und dann waren das Amis, die haben sich das zusammenkippen lassen, wo ich sage, okay, wenn ich irgendwann mal in der Position sein sollte, Wenn das ein Gast bestellt, dann stelle ich ihm die Flasche Wein hin, stelle ich ihm die Cola hin. Aber aus meinem ethischen Anspruch, ich gib's dir nicht zusammen. Kannst mir eine Ein-Sterne-Bewertung geben, dass ich da nicht serviceorientiert arbeite. Aber das Getränk musst du schon selber verhunzen. Aber ansonsten mach was du willst. Du bezahlst dafür. Ja. Und was man vielleicht dazu noch erweitern sagen sollte, es gibt sicherlich gewisse Situationen, wo man Weine auch Gästen vorenthalten kann, im weitesten Sinne, wenn du dem eine adäquate Alternative bilden kannst.
Okay, das heißt, bei dir die Rosine rauspicken möchte, würdest du sagen, nee, nicht für dich, du hast eine Brille.
Na, nicht in dem Sinne, aber wenn man sieht, okay, der ganze Abend, du bist sowieso schon irgendwie komplett over. So, das ist jetzt deine dritte oder vierte Flasche Wein und ich habe jetzt noch eine Flasche, weiß okay. nicht, Clavé, Auvernoir, irgendein Unicorn. So, und du willst das jetzt unbedingt haben und es wären ehrlicherweise Perlen vor die Säue. Dann sage ich schon so, nee, machen wir mal nicht. Die Flasche ist jetzt gerade aus, weil ich weiß, über das Jahr kommt sicherlich ein Gast, der das sehr zu schätzen weiß, dass er diese Flasche so noch trinken kann. Also ich muss ja mal meiner Wirtschaftlichkeit irgendwo gerecht werden, muss dir dann natürlich eine adäquate Alternative bieten, aber es gibt Sachen, wo man dann auch sagen muss, nee, wäre schade um den Wein und dir bringt es jetzt heute Abend auch nicht mehr. Ich meine, da haben wir früher selber auch gemacht, dass man nachts irgendwie um eins oder sowas irgendwie noch die teuerste Flasche aufruppt. Bin ich ja heute auch an dem Punkt, wo ich sage, nee, macht auch keinen Sinn mehr, das ist Blödsinn.
Nee, kann ich nachvollziehen, finde ich manchmal schwierig. Also da muss man doppelt in der Situation wahrscheinlich verargumentieren bzw. überzeugen und der Wein, der danach kommt, muss dann auch sitzen. Gut, wenn du...
Der muss sitzen? Ja. Ich habe sicherlich den ganz großen Vorteil, dass ich sicherlich ein relativ dominantes Auftreten habe. Das macht die Sache sicherlich leichter.
Gibt es nicht die Frage, wann passt Wein nicht?
Wann passt
Wein? Also gibt es eine Situation, wo man sagt, also da bitte keinen Wein? Irgendwie eine.
Beim Frühstück.
Ja. Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, soll jeder. Nee, wüsste ich nicht, wenn. Wie oft sagt man selber irgendwie so, man kennst du selber auch beim Meininger, wenn du irgendwie im Kopf hast, fährst jetzt hin, fängst um 10.30 Uhr oder wann die ersten Masterclasses losgeht an, hast irgendwie gerade noch das Müsli von den Zehen runtergeschrubbt und denkst irgendwie schon daran, okay, jetzt startest du irgendwie mit GG Riesling nahe, denkst ja auch so, ja, geht jetzt gerade noch nicht, ja. Mit dem Durst kommt die Lust.
Bei vielen Verkostungen letztlich. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ein Furmint. Ein trockener Furmint aus dem Burgenland.
Echt? Du wärst ein Furmint?
Ja.
Warum wärst du ein Furmint? Weil du so attraktiv
und
so
fruchtig bist, oder? Findest du es fruchtig? Nein, weil es so viele Spielarten davon gibt. Es kann sich sehr, sehr gut adaptieren auf verschiedene Interpretationsweisen, funktioniert an vielen Standorten und kann viele Gladiatoren spielen. Kannst ihn wunderbar restsüß machen, kannst ihn staubtrocken machen, relativ klar, wie Michi Wenzel. Du kannst ihn ein bisschen trüber auf die Flasche bringen, wie zum Beispiel ein Klaus Preisinger. Du kannst ihn etwas barocker machen, wie Nittenhaus. Du kannst ihn sehr modern, sehr karg machen, wie ein Hannes Schuster. Also finde ich eine hochspannende Rebsorte.
Und ich finde es total interessant, wie wahnsinnig die unter dem Radar läuft. Also vom Moment habe ich...
Aber das ist
in letzter Zeit öfters probieren dürfen, aber bestimmt davor 10 Jahre nicht.
Also ich muss ja sagen, bevor ich nach Österreich gekommen bin, sagen sie bei mir im Betrieb immer, Sebastian, du weißt aber schon, dass es auch noch eine andere Weinwelt gibt als Österreich. Seitdem ich da bin, hat der Österreich-Ungarn-Teil oder Osteuropa-Teil signifikant zugenommen. Aber es ist, um die Frage vielleicht mal vorne wegzunehmen, Österreich ist sicherlich mit einer der unterbewertesten Weinbauregionen. Das ist, was da an Potenzial ist, an verschiedenen Arten und Weisen auch in einem Preissegment, was noch komplett unterbewertet ist, ist absolut großartig. Und da muss ich auch sagen, okay, ich kannte den Vormitt natürlich schon früher, aber jetzt durch die 2 Jahre Österreich habe ich eigentlich erst die Genialität dieser Rebsorte an diesen Standort verstanden.
Also ich finde nicht nur unterbewertet, sondern auch unbekannt. Also wenn man hat da immer das große Problem, dass man sich, wahrscheinlich geht es anderen aber mit Deutschland genauso oder mit teilweise Frankreich, also dass man sich immer auf diese Major-Regionen stürzt und in Österreich genauso oder auf gewisse Top-Produzenten und viele dann einfach hinten überfallen.
Aber Österreich ist ja, also ich weiß nicht, wie groß war der Österreichanteil bei dir in der Weinbar und im Vergleich zu Lerbach?
Boah, im Lerbach war er noch kleiner. Wie gesagt, da hatte ich ja dann erst so meine Österreich-Offenbarung erst mit dem Andi. Da hatten wir vielleicht, lass es 10% gewesen sein. Also wir hatten da ungefähr 2.500 Positionen auf der Weinkarte. Und ja, ungefähr 200 Österreicher davon. Und jetzt
ist schon viel.
In der WKB, da hatten wir, also in Dresden, da hatten wir vielleicht 400 Positionen ungefähr.
Österreich.
Wir hatten ja 3.500 Positionen in der Weinkulturbar.
Ja, ja.
Und da waren vielleicht 400 waren Österreich.
Aber wie siehst du das? Also ich hab's in Deutschland immer so empfunden und auch nach wie vor. Es sagt dir jeder, wie cool Österreich, also von Gästeseite aus, wie toll Österreich ist und tolles Land, kulinarisch und Wein und da ist so viel los und das ist so schön und das ist so spannend. Aber von selber bestellen passiert da eigentlich fast nichts. Also ich nehme es immer so wahr, du musst den Gast, also es sagt dir jeder, wie toll es ist, aber bestellen tut es keiner. Und muss den Gast ja wirklich dahin leiten, hey, okay, ja, ich hätte Bock auf einen Silvaner, okay, aber probier doch mal einen Veltliner. Könnte auch ganz lustig sein. So, das ist etwas, was ich schwierig nachvollziehen kann.
Ich habe dir noch einen zweiten Wein mitgebracht, der passt natürlich mega zu diesem Veltliner-Thema. Von einem der führenden Produzenten aus der Wachau. Und Wachau wird ja im Augenblick gerade auch in deiner Szene so ein bisschen gebasht. Und ich empfinde das Wachau so ein bisschen als das Rheingau Österreichs. Ein Veltliner-Federspiel von einem der besten Produzenten, die es dort gibt, aus dem Hause Rudi Pichler.
Das ist ganz lustig gewesen. Das habe ich mit auf einer der ersten Veranstaltungen gesagt, als ich an die Wachau eingeladen wurde. Da war ich ganz neu in Österreich. Und dann fragt mich der Moderator, sehr, Sebastian, wie siehst du das mit der Wachau-Verbindung, Ähnlichkeiten zu deutschen Weinbaugebieten, wo ich dann gesagt habe, bis auf ein paar Ausnahmen, wenn die Wachau nicht aufwacht, wird es auch ein Heizdecken-Hauptverkaufsgebiet, ähnlich wie es Rheingau werden. Fanden sie alle nicht so ganz lustig, ist aber von der Stilistik her, gibt es gewisse Parallelen. Du hast da ein paar Leuchttürme, die es sicherlich sehr, sehr positiv in die Zukunft tragen, aber auch viele, die diese Klassik maximal melken und das tote Pferd ins Ziel reiten wollen.
Ich fand den Pichler ganz interessant, also den Rudi Pichler, weil er extrem biodynamisch orientiert denkt, agiert, kaum schwefelt und trotzdem so einen gewissen klassischen Stil hat, nur Steillagen. Von ihm habe ich auch die Information mit den 2400 Stunden pro Hektar. Und für mich ist, deswegen finde ich das interessant, eine Parallele von Silvaner und grüner Veltliner. Es geht für mich in der Tat in diese Richtung, dieser Wein.
Das
ganz klare, differenzierte, dieses ganz leicht so zarten, maischig, würzig, kräutrige.
Nicht so extrem laut. Finde ich es in der Nase, finde ich es jetzt auch nicht so laut. Sind gewiss sicherlich Parallelen da. Und Rudi Pichler sicherlich auch einer der Besseren, der diesen doch Stil sehr in die Moderne trägt. Sicherlich von der Bewirtschaftung hergetragen und auch vom Ansatz her, wie er im Keller arbeitet, dass du halt da diese Leichtigkeit irgendwie dabei behältst, ohne das dem Wein zu sehr im Keller geprägt zu haben.
Ist das für dich ein Natural Wein?
Nein. Natural Wein, Wachau.
Also wie empfindest du den Wein?
Ich finde ihn als einen sehr modernen Weinstil. Einen sehr modernen. Das ist ja diese Frage, okay. Wo fängt dieser Naturweinbegriff? Ja. Ist Herbert Zillinger ein Naturwein? Er selber sagt ja, er ist New Age oder New Wave. Mhm. In die Richtung könnte man das sicherlich schieben, wobei der Rudi Pichler sicherlich noch etwas braver ist. Wirklich Natur würde ich in Österreich, wenn man es jetzt anhand österreichischer Weingüter definieren, Ogau, Cheder, Czepel, Muster, Werlitz und Co., das wären so jetzt die Musterbeispiele, die ich für Naturwein heranziehen würde. Nikolajow ist auch kein Natural Wein. Ist Naturwein, aber kein Natural Wein.
Okay. Schöner Gedanke. Ja, selbst professionelle oder Intensivweintrinker kommen seltenst auf Österreich. Dann gibt es manchmal so diejenigen, die irgendwelche Namen rauf und runter trinken möchten. Das hält sich dann aber eben auch auf gewisse Regionen begrenzt. Aber die Individualität wird seltenst gelebt, das stimmt. Aber es ist trotzdem noch ein Weinland, was vertraut ist, weil es eben auch so geschmacksnah unserem Gaumengefühl, was ja oftmals deutsch geprägt ist, trotzdem kann man überraschen. Von dem her ist es ein Weinland, wo man ganz, Veltliner kann immer überraschen. Also ich bin da auch großer Fan und Freund.
Ja, also bin vorher schon ein großer Österreich-Freund gewesen und ein Fan. Und jetzt durch die 2 Jahre da sicherlich noch mal mehr geprägt dahinter. Und ich verstehe es in Deutschland ehrlicherweise nicht so oft, dass man oft immer in diese gleichen Muster zurückfällt, obwohl man sich dann irgendwie selbst die große internationale Weinwelt irgendwie an die Nadel zum Trinken heften möchte aus Gastsicht. Wir trinken ja alles und wir kennen uns überall gut aus. Und bestellt wird dann trotzdem irgendwie immer noch der Riesling Klassik XY.
Hast du einen Wein deines Lebens? Also war es der 21er Riesling Eberbach damals oder einer, wo du sagst, wenn ich nachts manchmal Albträume habe, dann denke ich an den, dann ist wieder die Welt schön?
Matassa Brutal Rouge 18 müsste es gewesen sein. Das ist aber extrem, also Wein ist Emotion, das ist ein Situationswein. Nach 2 Wochen Thailand wieder zurückgekommen, Kühlschrank war leer, Koffer nur zu Hause reingeschmissen. Okay, lass uns essen gehen. Vielleicht kommen noch irgendwie 1, 2 Jungs oder Mädels mit dazu. Und damals in Frankfurt dann im Stanley Diamond gewesen und dann hat sich da so über den Abend in 18 dieses brutal warme so eine Dynamik entwickelt und dann waren zum Schluss, das war die letzte Flasche, saßen halt irgendwie, haben sich 2 Tische da zusammengehockt, weil ein guter Freund mit einem anderen Kumpel am Nachbartisch saßen, haben wir eine große Tafel draus gemacht und dann sitzt du da irgendwie so mit 1,5 Flaschen Wein im Kopf, hast irgendwie gut gegessen, hast gute Gespräche und das ist der Wein, dieser extrem erfrischende, kühle Rotweinstil, dieses Lebendige vom Lubbe, das ist so das, wo ich immer sage, okay, wenn ich einen Moment irgendwie so im Bild festhalten wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich das.
Wunderschön beschrieben. Also, da möchte man einfach am Blick so sehr. Das, ja. Und kann das nur Wein?
Lässt sich auch nicht reproduzieren.
Kann das nur Wein oder gibt es irgendein Getränk, was es auch kann? Also keine Ahnung, Whisky?
Also ich glaube, das.
Viele sind Tee oder irgendwie oder.
Ich glaube, von der Komplexität her gibt es sicherlich gerade im Teesegment kommst du an eine ähnlich hohe Komplexität wie in den Wein ran. Ja. Du hast natürlich das fehlende Element Alkohol, aber dafür hast du halt die Tee-Geschichte, die auch irgendwo ein Faktor ist. Ich glaube, im alkoholischen Bereich, ich meine, das erste Stadionbier oder das Stadionbier mit einem guten Kumpel, weil den du ewig nicht gesehen hast, wenn du das im Stadion einläufst oder so, das kann eher was emotional Ähnliches machen, auch wenn es ein großes Industriebier ist, was ja im Stadion dann meistens ist. Aber von der Komplexität her würde ich wahrscheinlich Tee am nächsten dem Wein zusprechen. Ehrlicherweise von mir nicht ein bisschen vernachlässigt. Ich wollte in Covid hier auf Teesommel gehen, auf die Silbernadel. Aber es ging dann aufgrund nicht, weil sie die Kurse nicht durchführen konnten. Das hat in Frankfurt in zum Teehändler, Ronnefeld hat das angeboten, weil wir da im Frankfurter Hof das exklusiv hatten. Die hätten das mit angeboten.
Und da durchläufst du mehr oder weniger die große Teeschule. Also ich habe es leider noch nicht gehört.
Du läufst die Teeschule. Es gibt ja diese Bronze-, Silber- und Goldnadel. Ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar zu den SAT-Level. Und ich glaube, wenn du Gold haben willst, dann musst du selber irgendwie mal eine Woche nach Sri Lanka gefahren sein, um dir das halt auch irgendwie vor Ort angeguckt oder in der Teebauregion. Und Ronnefeld wäre halt irgendwie nach Sri Lanka, aber du musst halt, du kannst halt nicht sagen, okay, ich steige direkt bei Gold ein, ich buche mir einen Flug dahin, sondern da ist ganz klar, okay, du musst erstmal Silber machen. Als Sommelier kannst du Bronze überspringen, weil da geht es um Sensorik. Und dann gehst du da halt in so einen Intensivkurs rein und kriegst dann mit Abschlussprüfung so eine Silbernadel. Das hat leider nicht geklappt. Und seitdem habe ich es ehrlicherweise auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber es finde ich hochspannend. Krasses Thema.
Und es geht dann nur um die konventionellen, oder was wird dort vermittelt? Hast du da einen Überblick? Die Herstellung, dann Regionen und...
Regionen, Tee, also die verschiedenen Teesorten in Kombination mit dem Boden, dann halt die ganzen Ausbaustufen, also First Flush, Second Flush, bla bla bla, das Teegesetz, was wann, wie, wo geerntet werden darf, Tee und Mengen und so weiter und so fort, das wird da alles vermittelt.
Ist auch Zeremonie? So also japanische Tee-Zeremonie?
Das glaube ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob es bei Gold ein Thema ist, aber er hatte mich ja auch nur im Vorhinein halt hauptsächlich erstmal mit der Silbergeschichte auseinandergesetzt und die hatten dann halt getriggert, ja okay, wenn du Silber machst, dann kannst du da halt auch Gold machen und dann fliegst du halt auch über, was ich dann schon sehr, sehr spannend finde oder fände.
Krass, super. Wow. Noch nie gehört. Daher danke für die Erklärung. Kannst du Wein in ein Wort pressen?
Mehr, also mit H. Wein ist immer mehr. Es ist nicht das, also mehr, Punkt. Und dann kannst du ja letztendlich dahinter aufbauen. Aber auf ein Wort zu pressen, funktioniert ja dann eigentlich nicht. Es ist immer die Emotion, es ist immer das wo kommt es her, welche Geschichte erzählt es, welche Geschichte erzählt es vom Boden, welche Geschichte erzählt es vom Winzer, welche Geschichte erzählt es von dem, der dir es verkauft, weil auch dahinter steht eine Geschichte. Das passiert ja nicht, also in den meisten Fällen ja nicht einfach so, sondern da steht irgendjemand dahinter, der das kuratiert hat, deswegen ist Wein immer mehr.
Weil du sagst, Emotion, passt Wein und Fußball zusammen? Weil du es vorhin angesprochen hast mit dem ersten Stadionbier. Gäbe es auch ein erstes Stadion Wein?
Nein, ich glaube nicht. Also nein, funktioniert nicht. Wein und das ist ja auch die Frage Wein und Feiern. Feiern im Sinne von, man sitzt an einer großen Tafel mit guten Freunden zu 8, zu 10, hat ein bisschen lockere Musik laufen, trinkt ein paar Flaschen Wein. Wenn das Feiern ist, dann funktioniert Wein. Aber Wein im Club oder weiß es nicht was, funktioniert nicht.
Wenn man dem Wein nicht gerecht wird oder weil es das falsche Getränk mit dem falschen Geschmack ist oder die falsche Stimmung auslöst oder weil zu viel Alkohol drin ist in Relation zu Bier? Oder?
Weil die Parameter finde ich, also A, möchte ich dann Wein schon irgendwie aus einem einigermaßen vernünftigen Glas trinken. So, das ist dann im Club dann schon wieder Bruchsicherheit, Menge, Durchschlag und so weiter und so fort schon wieder ein bisschen schwieriger zu geben. So, dann ist es der Faktor mit dem, was ich vorhin sagte, diese Wertschätzung auch dem Produkt gegenüber, nicht einfach nur zwischen Tür und Angel, sondern damit auseinandersetzen, was habe ich da eigentlich gerade im Glas, sei es blind oder nicht blind. Das finde ich in dem Kontext dann schon schwieriger. Da bin ich dann auch ehrlich, vor einem Monat oder vor 2 Monaten abends auf dem Konzert gewesen, vorher noch kurz im Laden gewesen, gearbeitet. Dann bin ich auch vollassi genug, um mir dann halt auch 2 Dosen Jackie Cola in die Kühlung reinzustellen, um mir das dann im Uber zu genehmigen, damit ich dann auf Betriebstemperatur auf dem Konzert ankomme.
Tja, solange man weiß, was einen glücklich macht, also
Na, es ist in dem Kontext, wenn es dann um Rausch geht, ist Bier und Schnaps sicherlich ein gutes Wahlmittel.
Wenn du sagst, mindestens ein ordentliches Glas, was ist bei dir der Mindestanspruch vom Glas? Und was ist so das Maximum? Also hast du ein Lieblingsglas und wo, unter welches Niveau würdest du
Zalto, gehen? Zalto Bordeaux ist sicherlich mit eines der Top-Gläser. Dann finde ich die Mark Thomas Geschichten hochspannend.
Kennt man in Deutschland kaum. Ich, also es ist total. Nee. Ich habe es das erste Mal im Mast erlebt. Ja. Die haben ja, glaube ich, dann eine Exklusivserie oder die arbeiten stark mit ihm zusammen. Oder mit dem Produzenten zusammen. Ja. Aber in Deutschland habe ich das noch nie auf dem Markt gesehen.
Ich habe es. Der Dietmar Fritz hatte mir das mal gezeigt, als er noch im alten Weinsinn war. Da muss ich sagen, da habe ich es unglaublich hässlich gefunden, weil ich die Proportionen.
Ich finde es auch nicht schön.
Nicht, also da, nicht ja. Cool fand. Muss sagen, im richtigen Setting, also was Tischkultur angeht und im Raum, also wenn du sowieso einen sehr statischen Raum hast mit klaren Kanten, dann finde ich es nicht cool. Wenn du einen Raum hast, der eher wild ist, mit vielen Rundungen und so weiter und so fort, finde ich das dann schon wieder einen extrem coolen Bruchpunkt, wie du Tischkultur dann aufbauen kannst. Finde ich spannend.
Da finde ich es auch ganz, ganz elementar, dass das Glas in der Tat den Raum schmücken kann. Es wird oft vergessen. Aber ein Glas kann manchmal ein Raumgefühl zerstören.
Ja, also das sind ja auch Sachen, die oft viel zu kurz gedacht werden, wie Tischkultur auch irgendwo vermittelt wird, weil oft stehen dann da irgendwelche Einkaufsmanager, also bei großen Hotelkonzernen weiß ich es, da stehen dann F&B-Manager und Controller dahinter und sagen, ja, es ist schön, dass du das Glas haben möchtest und das wäre sicherlich auch das bessere Glas, aber wir haben XY-Vertrag mit da und dann kriegst du da teilweise echt irgendwelche echt hässlichen Klopper hingestellt. Wo du sagst, damit bricht doch das alles. Ja, aber das ist günstiger. Ja, okay, dann sollten wir vielleicht woanders anfangen zu sparen.
Ab wann hört die Unwürdigkeit, oder ab wann fängt die Unwürdigkeit an? Ja, bei Baumarkt oder bei Ikea? Oder?
Na, zu klar. Also ich weiß gar nicht. Hat Ikea nicht mittlerweile auch irgendwie Gläser, die so ein bisschen aussehen wie das Gabriel-Glas? So leicht von der Formung.
Die haben ja schon teilweise rein vom Formgefühl keine verkehrten Gläser, das sind halt nur Industriegläser. Und ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, wenn du ein Gurkenglas nimmst, was ja auch ein industriegegossenes oder gepresstes Glas ist, wo die Glaszusammensetzung eine ganz andere ist, und du probierst da einen Wein draus, du schmeckst nichts von dem Wein. Das ist gleich mit Ikea oder mit Baumarktgläsern. Die sind halt schweinegünstig, die haben eine schöne Form, weil hinbasteln kannst du da alles. Aber die Gläser haben absolut kein Aromgefühl. Es kann sich nichts entwickeln. Es ist da, unglaublich glatt.
Da ist dieser Punkt, wo man sagt, okay, ein vernünftiges Glas sollte schon irgendwo gegeben sein. So, und wenn es eine Standardserie Gabriel ist, so, das ist wirklich, das ist das Glas, mit dem wir auch im Restaurant arbeiten, weil sich das von der Menge, vom Umschlag her und vom Preis her auch am besten umsetzen lässt. Wir haben ein paar Riegel- und Spiegelaugläser, die mundgeblasen sind, einfach um auch dieser Wertigkeit mancher Weine mit einem entsprechenden Glas begegnen zu können. Es ist früher, glaube ich, öfters so gewesen, dass du echt teure Flaschen Wein wurden aufgemacht und die sind aus katastrophalen Gläsern getrunken worden.
Man kann mit dem Glas so viel mehr rausholen oder den Wein so mehrwertig gestalten. Das wird so oft unterschätzt. Und
genau.
Natürlich muss also ein Wein auch im schlechten Glas funktionieren und hat auch eine gewisse Präsenz, aber mit dem Glas kannst du einfach den
Gesamtwert des Weines nicht verdoppeln. Ja. Man darf den Glasfetisch sicherlich nicht irgendwie komplett überexerzieren. Ich glaube, das ist in Deutschland in der Vergangenheit immer so ein bisschen gewesen, dass du für jeden Wein drei verschiedene Gläser irgendwie hattest oder am besten hattest. Ist sehr fernab der Realität, aber ein vernünftiges Glas ist schon das Minimum, wenn du irgendwie vernünftigen Wein schenkst.
Hast du einen Ausgleich zum Wein?
Sport.
Also außer Fußball?
ja, ich versuche so zum Sport zu gehen, Fitnessstudio und so weiter. Das einfach stumpf anderthalb Stunden Podcast hören und Gewichte einfach ein bisschen bewegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man in unserer Branche viel auf den Beinen ist oder sowas, dass man da was für den Rücken macht, weil so mit Mitte 30 oder 40 kenne ich schon manche, die haben da schon irgendwie massive Rückenprobleme. Und wenn man sich vorstellt, dass man da noch 20 Jahre in dem Job arbeiten muss, wird nicht besser werden.
Und sonst aber, du bist großer Bayern-Fan, habe ich gehört, ne?
Bayern-Fan? Okay, dann können wir den Podcast jetzt abbrechen.
Na, irgendwas mit Rot war das. Also.
Ja. Schwarz-Weiß-Rot.
Nein, wollt ihr nicht zu nahe treten. Alles gut. Was wärst du sonst geworden, außer Sommi oder Gastronom oder Fußballfan?
Ich glaube, das hängt auch wie beim Wein von... Ich habe die Restaurantausbildung aus einem abgebrochenen BWL-Studium angefangen. Ich habe, seitdem ich 16 bin, habe ich in der Gastronomie immer nebenbei gearbeitet, gekellnert. Wären da gewisse andere Parameter gewesen, hätte ich wahrscheinlich keinen Fuß in die Gastronomie gesetzt. Hätte mir da jemand im dritten Semester in den Arsch getreten und gesagt, so Sebastian, ist ja ganz nett, aber mach doch erstmal das BWL-Studium und dann kannst du ja immer noch schauen, was du machst. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte ich dir nicht sagen. Zu viele Weggabelungen möglich gewesen.
Aber ein Leben ohne Wein, das ist für dich schon möglich? Oder sagst du, das hat dich jetzt, der Bug hat dich gebissen, nee, und du bist
nein,
jetzt
infiziert? Nein. Wein, also Leben ohne Wein ist nicht möglich. Also glaube ich, nein, kannst vergessen. Das ist der Großteil der Sozialisierung, der ganz, ganz große Teil eines sehr, sehr guten, engen Freundeskreises ist in der Weinbranche verbandelt. Ehrlicherweise ist es ja auch das, was ich wahrscheinlich irgendwie dann doch irgendwie ganz gut kann und auch gerne mache. Dementsprechend, auch wenn es irgendwie nicht mehr jeden Tag als Getränk stattfindet, ist es ja dann doch trotzdem absolut im Alltag implementiert. Es fängt ja damit morgens an, wenn man den Wecker ausmacht und aufs Handy guckt, guckst du bei Instagram rein, was krieg ich als erstes in den Feed reingespielt. Das, was der Ben Müller den Abend davor irgendwie verkauft hat und was bei den anderen Jungs irgendwie so oder Mädels abends über die Theke und ging und getrunken wurde. So, dann hört man sich entsprechende Sachen an, Fachliteratur, trifft sich mit den Menschen dementsprechend.
Gibt es für dich eine Inspirationsquelle? Also ist das Instagram oder gibt es noch andere Sachen, wo du Ideen, Informationen herholst?
Na, also ich glaube, dass wir unglaublich in der Weinbranche vom Internet insgesamt profitieren. Ja. Sei es in den früheren Zeiten, die Jüngeren erinnern sich, Weinblogs oder Foren, dann hin über Facebook und zu Instagram. Und auch das Netzwerk, das dadurch ja entstanden ist, darf man ja ohne weiteres so eng und gut vernetzt, wie man heute ist, wäre man ja ohne das alles nicht.
Wo kommen Empfehlungen her? Kommt das von Kollegen oder kommt das von Händlern oder kommt das von Gästen oder ist das nur Internet? Wo du sagst, neue Weine, neue Trends, neue Richtungen?
Naja, es ist ja, das geht ja alles Hand in Hand. So, du siehst beim Marco irgendwie einen Wein, den kennst du nicht. So, und wenn Marco was ausschenkt, dann weiß ich, okay, das wird schon Hand und Fuß haben und das wird mir tendenziell auch schmecken. Und frag mal nach. So, dann hast du natürlich dann gewisse andere Portale, wo Sachen empfohlen werden. Und auch an dessen ist der Algorithmus ja clever. Der spielt ja die Sachen rein, die für einen selber interessant sind und relevant sind. So, und so funktioniert das. Und dann gehst du noch zu den Masterclasses, dann gehst du noch auf irgendwelche anderen Veranstaltungen, auf irgendwelche Summits und so baut sich das ja alles Stück für Stück zusammen. Dann kommt nochmal ein Gast, der dir sagt so, hey, du trinkst doch das ganz gerne und ich habe das bei euch auf der Karte gesehen, ich bin jetzt gerade da in den Abruzz gewesen, probiert das doch mal. Und so baut man sich das ja
allseitige Offenheit
mehr oder weniger zusammen. Ja, und du, auch wenn du selber in die Weinregion reingehst, es ist ja da wo Wein stattfindet, wirst du ja auch oder triffst du ja auch oft eine gute bis sehr gute Kulinarik. Dann gehst du irgendwo essen und lässt dich dann eventuell auch einfach mal darauf ein, was zu trinken, was du nicht kennst. Vor 2 Jahren in Istanbul gewesen, in dem Neolokal, die haben nur türkischen Wein. Und cool. Dann sprichst du mit dem Sommelier und sagst, hey, das und das trinke ich ganz gerne aus Europa. Mach mir mal 2 Flaschen in dem und dem Preisrahmen, wo du glaubst, wenn du die Weine kennst, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, was mir schmecken könnte. Ich könnte die Rebsorten nicht mehr nennen, aber das waren echt coole Sachen. Das und auch in dem kulinarischen Kontext hochspannend.
Wenn du ein Trendscout wärst für Wein, also gerade in deiner Ebene, in dieser Natural-Wine-Ebene oder allgemein, hast du irgendwas, wo du sagst, in die Richtung geht es oder das wird die komplett neue, revolutionierende Geschichte oder achtet darauf oder das wird uns einholen?
Also ich glaube, dass Savoy, können wir das rauspippen, nicht, dass ja jeder Savoy kauft, das Savoy wird sicherlich, also vermute ich, das wird das neue Jura werden. Manche sagen, ist es in Teilen vielleicht sogar schon irgendwo geworden.
Hat Billy witzigerweise auch gesagt, ja.
Weil das Jura einfach über diese Klimakapriolen echt hart zu kämpfen hat, dass das Savoy vielleicht noch ein bisschen resilienter aufgestellt. Das Rebsortenprofil ist unglaublich spannend. Aber dann gibt es noch in Südamerika, glaube ich, das Itata Valley, das finde ich noch ganz spannend, findet bei uns aber eigentlich auch nicht statt.
Sehr cool, stimmt. Habe ich noch nie auf dem deutschen Markt gesehen.
Du hast da eine relativ große Bio-Bewegung drin, die mit diesem Granit wahrscheinlich auch sehr, sehr gesegnet sind, was pH-Werte angeht, dass du das entsprechend bewirtschaften kannst. Ein, zwei echt schon richtig geile Sachen getrunken, aber das kommt noch nicht nach Europa. Das ist auch schwer über einen Importeur, also ich glaube, es gibt einen Importeur davon, der macht das, aber das findet nicht in der Masse statt. Ansonsten bin ich eher der Meinung, das Rad erfindet keiner mehr neu. Das ist ja auch, hat auch immer was mit einer gewissen Demo zu tun, wo wir dann gerade noch wenn ich das jetzt so sagen darf, als vermeintlich jüngere Sommeliers euch etwas älteren Sommeliers gegenüber diese Arroganz haben, dass wir sagen, ja, wir haben das Jura entdeckt, wir sind jetzt die Ersten. Nee, sind wir nicht. Ihr wart auch schon da und ihr habt auch schon die Sachen aufgemacht und wir haben auch nicht Winzer-Champagner erfunden, sondern das gab es auch schon irgendwie früher. Da muss man ja auch dazu sagen, das sind ja alles Sachen, die werden bei euch schon auf der Weinkarte stattgefunden haben, sei es in den USA oder auch in Lerbach. Und auch davor war ja wahrscheinlich auch schon jemand, oder wie siehst du das im Kontext, wenn du zu den Altmeistern deiner Zeit, nicht böse gemeint, aufschaust?
Es war schon alles noch wesentlich geschlossener und man kann diese verschiedenen Generationen ja durchaus betrachten, dass die Kulinarik in der Zeit ja, also vor mir, in der Generation vor mir, fast erst erfunden wurde oder beziehungsweise in den 90er Jahren man in Deutschland erst anfing, überhaupt Weine beim Glas zu servieren, vorher nur flaschenweise serviert wurden, also in Restaurants und danach dann, wir waren so mit die Ersten, die 98, 99 anfingen, überhaupt Weinmenüs anzubieten und so. Gab es dann eine ständige Entwicklung, da hast du natürlich dann auch erstmal versucht, diese ganzen Klassiker, weil das halt das war, was es auf dem Markt gab. Der Weinhändler hatte damals vielleicht irgendwie 200 Positionen, heutzutage haben sie 2.500. Die entsprechende Vielfalt bringt natürlich auch andere Weine mit sich. Also dadurch gibt es eine andere Intensität in der Vielfalt der verschiedenen Dinge. Man versucht, was Neues zu bekommen, kann durch eine ganz moderne Logistik auf ganz andere Sachen zurückgreifen. Also kann auf Weine vielleicht auch aus Belgien oder aus Norwegen zurückgreifen, wenn man sie sich einfach bestellen kann, mehr oder weniger. Und das halt kein so großes Problem mehr ist wie früher. Also daher glaube ich, bringt das das schon so ein bisschen mit sich? Und heutzutage möchte man nicht mehr so sein wie der andere. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, glaube ich. Also man möchte nicht mehr so sein wie der Chefsommelier in dem Restaurant, sondern man hat so seinen eigenen Stil. Man will sein eigenes individuelles Geschmacks- und Charakterbild präsentieren. Und deswegen muss man möglichst freakig sein oder muss irgendwelche Sachen präsentieren, die vielleicht noch keiner hat. Und dadurch kommt eine ganz andere Vielfalt zum Tragen. Also daher, glaube ich, sind es ganz andere Herangehensweise und wesentlich. Und da noch nicht mal drüber nachgedacht, was eben die Informationsquellen und die Präsentationsquellen dann letztlich, also die Medien zuliefern können, was wir halt damals noch nie hatten. Also daher waren es ganz andere Zeiten.
Also ich glaube, von dem Informations her sicherlich das andere. Aber wenn ich das jetzt, lass uns das Beispiel zum Beispiel das Beaujolais nehmen. Das Beaujolais gibt es ja schon ewig und das Beaujolais ist schon auch immer das etwas andere gewesen. Das ist ja mit einer der Keimzonen der Naturweinbewegung unter anderem mit gewesen. Und das ist ja jetzt nicht erst in den letzten 20 Jahren irgendwie hochgekommen. Und auch das Beaujolais wird ja davor schon provokativ anders gewesen sein. Deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn gesagt wird, ja, ich habe das jetzt alles erst, oder wenn sich manche Sommeliers oder Sommeliers sich das irgendwie auf die Fahne schreiben und sagen, ja, ich habe das jetzt entdeckt, ich bin jetzt mutig und ich mache ein Beaujolais in der Weinbegleitung, wo ich mir denke, naja, aber das haben auch schon welche vor uns gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie neues Shit, nur weil es mal eine Zeit lang in Vergessenheit gerät, da finde ich, sollte man gerade euch ein bisschen mehr Demut entgegenbringen, indem man das irgendwie, also wird ja manchmal immer so ein bisschen nett belächelt, ja, die haben ja früher immer nur Burgund, Kalifornien und Bordeaux irgendwo verkauft. Das glaube ich halt nicht, wenn du sagst, 20% bei einer 2000er Weinkarte Österreich, ja, schlackern ja heute, also jetzt wenn du jetzt nicht gerade Willi Schlück oder eine Schellhorn bist, schlackern ja jedem in Deutschland die Ohren dabei.
Ja, also ich glaube, wenn du Bordeaux, Burgund und Spanien, Italien, Kalifornien verkaufst und da die konventionellen Sachen, dann hast du schon genug zu tun, weil die Vielfalt ja schon mal enorm ist. Hast du noch Wünsche und Ziele? Also hast du noch irgendwie einen ganz großen Plan für die Zukunft? Was können wir von dir noch erwarten?
Erstmal bin jetzt in Frankfurt ja wieder ankommen. Das so gut wie möglich machen und dann gibt es eventuell sicherlich irgendwo diese Keim im Kopf, der einem immer so ein bisschen flüstert, eventuell doch selbstständig zu machen und der Weinbranche möglichst lange erhalten zu bleiben. Und irgendwo würde ich mich vielleicht dann doch freuen, irgendwann mal in der Position zu sein, dass man Leute prägt, dass man denen so ein bisschen was auf den Weg mitgibt. Das kommt dann vielleicht irgendwann in den Jahren dann einfach noch, weil darüber würde ich mich dann schon irgendwie so ein bisschen freuen.
Ganz großes Dankeschön, lieber Sebastian, für die Gedanken, für die Erklärung, für deine Definition von dieser Naturweinwelt, aber eben auch für deine Akzeptanz, für alle, die damit nicht klarkommen, sich damit nicht auseinandersetzen können oder möchten oder vielleicht auch noch nicht auf dieser Ebene sind, beide Weinwelten zu verstehen und für sich als Zugewinn zu sehen. Es hat sehr viel Freude gemacht, es war sehr kurzweilig für mich und ich habe unfassbar viel gelernt. Und noch ein ganz großes Dankeschön euch, ihr lieben Hörer, für die Treue, für das Feedback, für die Anregungen, für die Kritik, für die Begleitung auf die sozialen Medien. Und wenn ihr eine Anregung, Lob oder Kritik in jeglicher Form habt, könnt ihr mir diese sehr gerne per E-Mail senden unter silvio@sommelier.website. Und ich würde mich sehr freuen, mit euch zusammen dieses Format weiterzuentwickeln. Und natürlich auch ein großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Durch sie ist dieses Format möglich und daher ganz, ganz lieben Dank. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf Freitag und auf unseren nächsten Gast. Aus dem Hotel Stadt Kassel kommt akustisch zu uns Moritz Christian Brandt.
Mein Name ist Marc Driessen. Ich kenne Sebastian, weil ich mehrmals in meinem Leben sein Gast war und weil wir aber auch privat schon mal das ein oder andere Mal zusammen Wein getrunken haben. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass das hier ein toller Podcast ist und ich finde, es wurde auch Zeit, dass dieser Podcast sich einmal mit Sebastian beschäftigt hat. Sebastian ist für mich ein Mensch, der mir derart am Herzen liegt, dass ich ihn nicht mehr missen möchte. Warum möchte ich ihn nicht mehr missen? Einerseits ist er ein unheimlich hübscher Typ. Also zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten. Am schönsten finde ich ihn, wenn er mit kurzer Hose und Eintracht Frankfurt Polyester Bauchtasche in das zu Recht zweifach besternte Herlin einmarschiert und sich alle gediegenen Hamburger wundern, warum jemand, der so aussieht, hier am Tisch sitzt und isst. Aber noch viel wichtiger ist, Sebastian ist vor allem so eine Art El Mariachi an der Schnittstelle von Wein und Gast. Sebastian ist völlig undogmatisch und spielt dabei alle Akkorde von trübem Naturwein, wie ich liebevoll sage, Terrassenreiniger, bis 16% Alkohol Napa Valley Bombe. Und er ist in dieser Hinsicht Schnittstelle Wein und Gast meines Erachtens hochbegabt. Und allein für sein Know-how, seinen Charme und Service ist jedes Restaurant, in dem er ist, ein Besuch wert. Und zu guter Letzt ist er der Beweis, dass Wein das Leben lebenswerter macht. Denn ohne Wein hätte ich diesen tollen Menschen nicht kennengelernt. Und ich fordere jeden Hörer dieses Podcasts auf, Sebastians Fürsorge einmal live zu genießen.